Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Es ist der 21.12.2017. Es ist 19 Uhr. Wir sind live auf meinsportradio.de. Hier ist Starting Grid live. Der große Saisonabschluss von meinsportradio.de zur Formel 1. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf 2 Stunden beste Unterhaltung mit euch. Wir stellen uns aber natürlich erstmal vor, das Dreamteam, das Trio Infernale hat sich wieder zusammengefunden für diesen letzten Saisonrückblick, für diesen Jahresausklang hier bei Starting Grid. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de, den Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, guten Abend, hallo Ole.
Natürlich möchten wir auch euch in die Sendung einladen. Wenn ihr wollt, ruft an, schreibt eine Mail, schreibt bei Twitter, schreibt bei Facebook. Wir wollen eure Meinungen hören, wir wollen mit euch diskutieren über die Formel 1 Saison 2017, über das Formel 1 Jahr 2017. Da gibt es eine Menge zu besprechen, eine Menge, das ihr auf dem Herzen haben solltet nach unserer letzten Live-Ausgabe, die ist ja schon einige Monate her. Wie könnt ihr anrufen? 0228 8236 9469 ist die Telefonnummer oder ihr addet mich bei Skype unter kevin.scheuren. Bitte adden, damit ich euch dann auch in die Konferenz hinzufügen kann. Das ist sehr wichtig und dann passiert das auch völlig reibungslos. Ansonsten per Telefon 0228 8236 9469. Diese Nummer ist, wenn ihr eine Flatrate habt, zum Beispiel kostenlos, ist ja eine deutsche Festnetznummer. Bei Facebook haben wir gerade ein Posting gemacht auf unserer Seite, auf unserer Starting Grid Seite, die ihr liken könnt und darunter dann gerne auch Kommentare und Fragen stellen könnt. Bei Twitter mit dem Hashtag Starting Grid MSR Live. Und wenn ihr eine Mail schreiben wollt, an kevin.scheuren@meinsportradio.de. Also ihr habt genug Möglichkeiten, hier dabei zu sein. In den ersten Minuten wollen wir noch ganz kurz selber ein bisschen über das sprechen, was uns noch auf dem Herzen liegt. Denn wir müssen ja noch über Mercedes und Ferrari ein bisschen sprechen. Aber dann wenige Minuten, nachdem wir das so ein bisschen über uns gebracht haben, uns warm gequatscht haben, seid ihr dann herzlich eingeladen. Dann öffnen wir die Leitungen und dann soll es mit euren Meinungen losgehen. Eure Fragen, eure Meinungen, die sind heute wichtig. Lass uns ein bisschen über Ferrari sprechen, Christian. 522 Punkte in der Teamwertung, 124 mehr als in der letzten Saison. Und man muss ja sagen, gerade in der ersten Saisonhälfte, da war Ferrari wirklich bombenstark. Und alle dachten sich so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Ja, und dann ging es nach Asien.
Ja, also über die Asien-Tournee haben wir natürlich auch schon ein paar Mal gesprochen. Singapur hat jeder in Erinnerung, die technischen Defekte am Start hat jeder noch Erinnerung. Für mich aus Sebastian Vettels Sicht, wenn man den Kimi Räikkönen mal völlig aus der Übertragung rauslässt, war so ein bisschen auch Baku der Wendepunkt. Weil in Baku, obwohl das ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen ist für ihn in Anbetracht der Umstände, aber nach Baku war Lewis Hamilton nach diesem Zwischenfall irgendwie so super cool und Sebastian Vettel einfach ein bisschen mehr aufgeregt. Und meine Theorie ist, dass Sebastian Vettel diese Weltmeisterschaft auch ein bisschen im Kopf verloren hat. Weil ich glaube, er war unrund. Geschichten wie Singapur kann man ihn natürlich nicht als Schuldigen direkt hinstellen. Das habe ich damals auch in meiner Kolumne so geschrieben. Aber er hätte ein bisschen mehr Platz lassen können, dann hätte diese Kettenreaktion in der Form nicht stattgefunden. Und das waren ein paar so kleine Dinge, wo Sebastian Vettel, glaube ich, mit ein bisschen zu viel Emotionalität agiert hat, während Lewis Hamilton einfach mental, zumindest nach außen hin, einen sehr, sehr souveränen und ausbalancierten Eindruck gemacht hat. Ich nehme da immer als Paradebeispiel für, wie wichtig Mentales im Sport sein kann, dieses legendäre WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien her, wo die Brasilianer vor lauter Rührung und Aufregung, und das kann unter Umständen auch motivierend sein, aber schon bei der Hymne ja fast geheult haben und dann einfach nicht in der Lage waren, am Punkt X die Leistung richtig abzurufen. Und in etwas abgeschwächter Form denke ich, dass Sebastian Vettel vielleicht auch im Kopf ein bisschen diese Weltmeisterschaft verloren hat.
Ole, ist das ein Eindruck, den du im Nachhinein so teilst, weil es ja gegen Ende des Jahres ja ein Stück weit auch wieder besser wurde, auch bei Sebastian Vettel ganz persönlich, in den letzten Rennen immer zweistellig gepunktet, nur Mexiko fiel dann natürlich ein bisschen ab, in Brasilien konnte er noch gewinnen, ist es trotzdem eine Saison, auf die Sebastian Vettel mit Stolz zurückblicken sollte?
Wenn man Baku auslässt, ja. war, muss man sagen, eine wirklich, wirklich gute Saison von Ferrari und von Sebastian Vettel und gerade natürlich auch unter dem Standpunkt, dass damit überhaupt keiner gerechnet hat. Ja? Ich habe mir vorhin nochmal auf YouTube die Highlights des Grand Prix von Australien angeguckt und das war ja, selbst wenn man so in dem Highlight-Clip sieht, das ist schon ein besonderer Moment irgendwie gewesen, weil da hat man so das Gefühl gehabt, okay, diese Saison passiert mal was. Ja, diese Saison ist halt nicht irgendwie Mercedes gegen Mercedes, sondern da Sebastian Vettel mit Ferrari gewinnt das erste Rennen. Ja, und die gerade die erste Saisonhälfte, die waren doch wirklich sehr, sehr gut und da waren beide auf Augenhöhe. Und letztendlich war es dann einfach sehr viel Pech, was Sebastian Vettel dann hatte. Aber wenn man sich dann auch mal die letzten Saisons so anguckt, wenn man sich 2016 anguckt oder 2014 bei Red Bull damals noch, also ich glaube, dass Sebastian Vettel kann da sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Saison.
Wir sprechen ja oder haben in den vergangenen beiden Ausgaben, ihr könnt natürlich jede Ausgabe von Starting Grid auf meinsportradio.de im Archiv hören, ihr könnt sie auf formel1.de im Formel-1-Radio, wie sagt man, auf dem Formel-1-Radio-Feed sozusagen hören, ihr könnt sie bei iTunes hören, nochmal runterladen. Da haben wir auch so ein bisschen über die Fahrerpaarungen gesprochen, der einzelnen Teams. Bei Ferrari, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, zwei ehemalige Weltmeister. Und dieser Kimi Räikkönen, ne, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, Ole. Wie hungrig ist Kimi noch? Hat er wirklich alles aus dem Ferrari rausgeholt, was er rausholen konnte? Man hatte auch gegen Ende der Saison, finde ich, nach wie vor nicht so das Gefühl, Kimi ist von irgendeiner Kritik jetzt richtig angefixt und möchte nochmal dieses gewisse Extra raushauen. Ja, und jetzt bei Formel1.de konnte man es ja lesen, Ruben Zimmermann und Roberto Cinciero haben das veröffentlicht, 2018 eventuell die letzte Saison bei Ferrari für Kimi Räikkönen. Also der Druck auf den Finnen steigt.
Ja gut, also da reden wir ja schon lange drüber, dass es die letzte Saison sein könnte. Ne? Natürlich möchte man bei Ferrari, dass beide Fahrer auf einem Top-Niveau sind und dass auch Kimi Räikkönen dauerhaft die Leistung abruft, die er abrufen kann. Denn, und ja, man hat ja diese Saison gesehen. Also er hatte Rennen, wo er halt wirklich, wirklich richtig gut war. Dann hat er aber auch Rennen, wo er richtig, richtig schlecht war. Ja, und man weiß ja nicht, man kennt ihn ja nicht, er redet ja auch nicht, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er fährt einfach nur noch aus Spaß einfach mit, so ein bisschen so ein Kreisfahren, ein bisschen schnell fahren, ein bisschen schnelle Autos, irgendwie so ein bisschen, und ich glaube, vielleicht hat er einfach kein Ziel, so, weißt du, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, die wollen Weltmeister werden, Valtteri Bottas auch, Max Verstappen, Daniel Ricciardo und ja, Kimi Räikkönen will eigentlich nach Hause und ein bisschen Auto fahren. Aber man hat zum Beispiel auch in Monaco gesehen, in Monaco die Pole für Kimi Räikkönen. Ja, also bin so ein bisschen ausgemarkt, kann man fast sagen. Und das wäre natürlich schön, wenn er nächstes Jahr das dauerhaft abrufen könnte. Er hat ja selbst gesagt, er will nächstes Jahr die Weltmeisterschaft fahren.
Ja, das wollen ja einige. Auch Fernando Alonso will das gerne in McLaren. Wenn ihr anrufen wollt, 0228 8236 9469. Bei Skype bitte Alan unter kevin.scheuren. Und wenn ihr dann anruft und ihr hört die Sendung, also nochmal kurz zum Ablauf vielleicht, wie das dann ist, wenn ihr anruft. Ich nehme euch dann rein, ihr hört die Sendung und wenn ich euch dann begrüße, seid ihr quasi drauf. Ja, und dann könnt ihr mit uns sprechen. Ansonsten, ja, das ist nur für euch. Wenn es dann besetzt ist, ist es besetzt. Christian, 2021 könnte das Ende für Ferrari in der Formel 1. Dann ist ja auch sowas, worüber wir oft sprechen und was ja bei Ferrari auch immer so ein bisschen mitschwebt. Man möchte Weltmeister werden, man möchte ganz vorne mitfahren. Da ist sehr viel Pathos, sehr viel Leidenschaft dabei. Sergio Marchionne hat da aber jetzt auch erneut mal gesagt, dass dieses Gerücht oder diesen Druck, den Ferrari ja auch auf die Formel 1 aufbaut, das ist kein Bluff. Ja, man könnte sich durchaus vorstellen, 2021 Schluss zu machen in der Formel 1. Jetzt ist diese Saison, sagen wir mal so, eigentlich bis auf diese Asien-Geschichte doch ganz erfolgreich gewesen. Man hatte das Pech, muss man sagen, da kommen wir dann gleich natürlich auch zu, dass Mercedes eine Sahnesaison erwischt hat. Wie viel Bluff ist es und was glaubst du, muss sich ändern, damit es da besser wird bei Ferrari?
Also ich glaube ihm das nicht, ganz ehrlich, dass Ferrari ernsthaft darüber nachdenkt, aus der Formel 1 auszusteigen, weil Ferrari als Sportwagenhersteller betreibt ja sonst faktisch keine bis kaum Werbung. Das heißt, der Motorsport ist das einzige Aushängeschild, das Ferrari betreibt. Es gibt ja auch noch ein kleines werkseitiges Programm, zum Beispiel in Le Mans bzw. in der Langstrecken-WM, das sich aber nicht in der LMP1-Kategorie, sondern in der GT-Klasse abspielt. Aber das sind natürlich Dinge, die haben bei Weitem nicht die globale Strahlkraft, die die Formel 1 hat. Das einzige Szenario, das theoretisch denkbar wäre, aber das halte ich persönlich für äußerst unrealistisch, ist, dass sich vielleicht die Formel E oder irgendeine andere Rennserie so weit entwickelt und dass die Formel 1 einfach sich negativ entwickelt, dass eine andere Rennserie eine vergleichbare Strahlkraft entwickeln könnte. dann könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass Ferrari so einen drastischen Schritt in Erwägung zieht. Ansonsten sehe ich das nicht passieren. Ich glaube, das ist das übliche Säbelrasseln, mit dem Ferrari versucht, sich politisch zu positionieren. Und wenn man historisch mal zurückdenkt, hat ja auch Ferrari immer wieder dieses Spiel gespielt. Und es ging so weit, dass man ja sogar einen Prototypen für die IndyCar-Serie entwickelt hat. Also ich persönlich halte es für Säbelrasseln. Denn again ist Sergio Marchionne natürlich auch ein in gewissem Sinn knallharter und vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer Manager. Aber trotzdem, ich glaube ihm das nicht. Ich halte das für Säbelrasseln.
Und wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass er angerufen hat. Ich freue mich sehr, dass er in der Sendung ist. Nuvin Armani hat angerufen. Hallo Nuvin.
Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Was hast du auf dem Herzen? Willst du über Ferrari sprechen?
Ja, sehr gerne.
Sehr gut. Was also können wir für dich tun?
Ich habe mir einige Rennen ja der Saison ja auch angeschaut und ich war auch dieses Jahr auch zum großen Preis von Belgien zu Gast.
Ich auch.
Und ich bin der Auffassung, dass Kimis Feuer noch in sich steckt. Aber wir wissen alle, Kimi ist ja nicht mehr der Jüngste. Und Kimi weiß selber um die Situation. Er ist der letzte Weltmeister von Ferrari. 2007 sind schon fast 11 Jahre her. Und da will ja auch ein Marchionne natürlich jetzt auch natürlich Erfolge sehen, Titel sehen. Aber irgendwann geht die Serie auch eines Icemans auch mal verloren. Er hat natürlich immer noch das Feuer, er kann noch fahren. Weil ich sag mal so, wer hat es noch nie gehabt? Wir haben noch nie einen 38-Jährigen gesehen, der jetzt, sagen wir mal, immer noch, sagen wir mal, sehr, sehr gut ist, der immer noch sehr gut mit den Reifen umgehen kann. Und Kimi hat selber sehr viel Pech in den letzten, ich sag mal, letzten 14, 15 Jahren gehabt. Sagen wir mal Beispiel 2003, 2005 sehr viel Unvermögen und Pech gehabt. Dann 2007 natürlich verdientermaßen den Titel geholt und dann kam natürlich kommt mit Sebastian ein Fahrer, der 4 Titel geholt hat. Kimi natürlich einer, die beiden, die sich ja auch sowieso schon gut verstehen. Und wenn natürlich Marchionne dann sagt, ja Jungs, es hat zwar mir gefallen die Saison, aber die Leistung hat vorne und hinten noch nicht so gestimmt. Dann sollte mal Marchionne ein bisschen Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, ein bisschen die Erwartung runterstellen, weil man muss die Kirche im Dorf lassen. Ferrari hat wirklich aus diesem Jahr wirklich das Beste herausgeholt, wenn man das vergleicht zum letzten Jahr, war Ferrari dieses Jahr top unterwegs. Klar, Mercedes hat das überpowerte Auto, Ferrari das Chassis, Red Bull halt mit der Aerodynamik. Also da muss man halt schon ein bisschen Vorsicht damit walten.
Christian, Ole?
Ja, also natürlich muss man da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also Ferrari muss halt auch gucken, wo sie herkommen. Ja? Also jetzt die letzten Jahre, das war halt meistens nix. Ja? Auch davor die Jahre mit Fernando Alonso waren halt 2 gute Jahre dabei. Da waren aber auch Jahre dabei, wo irgendwie nichts funktioniert hat. Und ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, Kimi kommt mir immer so ein bisschen zu schlecht weg. Ja? Aber trotzdem, wäre es natürlich schön, wenn er so ein bisschen so 10% einer ein bisschen mehr quasi rausholen würde und damit sie da auch wirklich auf einem Niveau werden sie glaube ich nicht sein, weil dafür ist Sebastian Vettel glaube ich zu hungrig, ne? Im Gegensatz zu Kimi. Aber nächstes Jahr kommt ja vielleicht auch noch Red Bull dazu und vielleicht auch McLaren. Da will man natürlich gerüstet sein, aber Kimi Räikkönen hat ja auch noch in der Fahrer-WM, glaube ich, ist er Dritter geworden, ne?
Nee, er hatte Ricciardo noch überholt in der Fahrerwertung.
Genau. Genau, ist er Vierter?
Vierter ist er geworden.
Ja, siehst du, also da sind die 4 Top-Fahrer ja dann schon wieder auf den ersten 4 Plätzen. Also das darf man auch nicht vergessen.
Aber er ist
ja, man muss 100... aber dazu sagen, Kimi ist der Einzige innerhalb der Top 4, der keinen Sieg geschafft hat. Ricciardo, Verstappen haben Siege, Kimi leider nicht.
Ja, er durfte ja.
Und leider das durch die Strategie von Ferrari in Monaco ein bisschen verdorben. Sage ich jetzt mal, weil er hätte es durchaus verdient, weil jeder sagt selber, mein bester Kumpel, der ist Ferrari-Fan durch und durch, aber der hat selber gesagt, ich würde gerne Kimi auch einmal siegen noch sehen, weil er ist ja nicht mehr der Jüngste, aber mindestens 1 oder 2 Siege wäre doch schon mal schön.
Ich bleibe meiner These, dass Kimi Räikkönen kein Rennen mehr gewinnen wird in seiner Formel-1-Karriere.
Ja, die These ist nicht so unrealistisch, ne? Muss man sagen.
Nee. Ich streite das ja auch nicht ab. Red Bull hat natürlich auch 2 hungrige Fahrer, die auch natürlich gewinnen möchten. Verstappen und Ricciardo, absolut hungrige Typen, die auch willig sind. Ich habe die beiden ja auch im Pitwalk gesehen und da hat Max selber auch gesagt, ich will, wenn es geht, einmal die WM schon gewinnen oder mindestens mehrfach, aber er ist noch sehr jung und wir wissen alle, Verstappen hat ein großartiges Talent, ein Fahrerherz, jenesgleichen. Es gibt wenige Fahrer, die so einen Mut haben, Brasilien letztes Jahr, mit Regenreifen, sagen wir mal, die ganze Konkurrenz bis auf Lewis zu übertölpeln oder so, trotz eines Fast-Abflugs in der letzten Kurve. Also, das verdient meinen allerhöchsten Respekt. Also, da habe ich noch nie so einen jungen Fahrer gesehen, der mit so viel Risiko eingeht und sagt, jetzt lasse ich mich nicht davon einschüchtern, ich fahre.
Ja, kommen wir auf jeden Fall auch noch zu Nuvin. Es rufen noch weitere an. Ich würde dich einfach mal ganz kurz entlassen. Vielleicht hören wir uns ja später nochmal wieder.
Alles klar, danke.
Dankeschön. So, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich habe nämlich den nächsten Anrufer tatsächlich schon in der Leitung, hoffe ich zumindest. Aber es hat offenbar nicht ganz geklappt. Er ruft nochmal an. Wir versuchen es nochmal.
Ach, ja, vielleicht kann ich in der Zwischenzeit noch was zu dem sagen, was Nuvin gerade über Kimi Räikkönen gesagt hat. Also ich halte tatsächlich beides für möglich, nämlich dass er A, überhaupt gar keinen Grand Prix mehr gewinnt. Das halte ich auch für die etwas wahrscheinlichere Variante. Ich glaube aber auch, dass unter den richtigen Umständen durchaus passieren kann, dass Kimi Räikkönen nochmal um eine WM mitfährt. Ich glaube, was elementar dafür wäre, dass er vom Saisonstart weg einfach so ein bisschen in den Groove kommt und das richtige Momentum mitnimmt, weil ich glaube, wenn er den Braten riecht, vom Talent her, hat er das drauf. Aber ich glaube, bei Kimi Räikkönen passiert, wenn es am Saisonbeginn direkt schlecht läuft, dass er sich dann einfach noch nicht mal hängen lässt, aber dass er nicht mehr das Letzte aus sich rauskitzelt. Also erinnert mich so ein bisschen an Gerhard Berger, der auch an seinen guten Tagen unschlagbar war, aber halt nicht wahnsinnig viele gute Tage hatte.
Wir hören schon im Hintergrund, es hat geklappt. Du hast ganz eifrig angerufen und jetzt endlich konnte ich dich reinholen. Wer bist du und worüber willst du sprechen?
Jawohl, guten Abend, die Herren. Mein Name ist Timo Bund aus dem schönen Landau in der Pfalz.
Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie. Ich hätte gerne eine Frage an Sie gestellt zum Thema 2021. Und zwar diskutiert Liberty Media als neue Eigentümerin der Formel 1 gemeinsam mit der FIA und den Teams kräftig über ein neues Reglement, insbesondere zum Thema Motoren. Wie hoch sehen Sie die Chancen, dass es ab 2021 neue Hersteller in die Formel 1 locken wird, beziehungsweise sogar Porsche eventuell?
Christian?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass bei Porsche man sich sehr konkret damit auseinandersetzt, 2021 in die Formel 1 zu gehen. Wenn sie das tun, ist auch 2021 der einzig realistische Zeitpunkt, denn jetzt noch für die Zeit davor einen Motor zu entwickeln, ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn du dann 2021 direkt wieder die gleiche Summe in einen neuen Motor investieren möchtest. Aber Porsche hat sich ja, wie im Übrigen einige andere Hersteller auch, sehr engagiert an diesen Entwicklungsgruppen für dieses neue Reglement beteiligt. Und wir wissen auch, und da hat mein Kollege Roman Wittemeyer, der in der WEC sehr eng auch mit Porsche-Verantwortlichen zusammenarbeitet auf medialer Basis, wissen wir, dass man sehr ernsthaft darüber nachdenkt. Porsche macht ja jetzt erstmal Formel E. Das ist auch gut, denn so hat man für die Ingenieure, die ansonsten alle erstmal nichts zu tun gehabt hätten aus Weissach, so hat man für die was zu tun gefunden. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Porsche 2021 in die Formel 1 einsteigt. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung im ersten Quartal 2018 fallen wird. Denn sehr viel später kann sie nicht fallen, weil irgendwann läuft halt die Entwicklungszeit für diesen neuen Motor dann auch tatsächlich aus und wird zu knapp.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Porsche auch als Werksbesitzer, als eigene Werkstruppe antritt oder nur als Motorenlieferant, wenn immer wohl?
Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, dass beide Szenarien Sinn ergeben. Aber natürlich ist Motor und Chassis zu bauen als neuer Hersteller schon eine große Herausforderung. Ob sich Porsche diese auch stellen würde, dazu habe ich leider keine Insider-Informationen, weiß ich nicht genau. Aber ich denke, in dem Prozess, in dem sich Porsche gerade befindet, wo man all diese Fragen für sich zu beantworten versucht, sind mit Sicherheit beide Szenarien in der Evaluierungsphase. Welches dann werden wird, weiß ich nicht genau. Aber würden Sie mich heute um eine Wette herausfordern, würde ich eher darauf setzen, dass Porsche kommt, als dass sie nicht kommen.
Sehr interessant, sehr interessant. Dann hoffen wir, dass Porsche es besser macht als Honda.
Absolut.
Weil das viel schlechter geht ja nicht.
Funktioniert.
Also. Ich hoffe, Sie machen das besser als damals bei Footwork war es, glaube ich. Ne?
Oh ja.
91 oder was war das?
Oh ja.
Ja, das wäre schon Anfang.
Vielleicht, wenn du gerade noch ein, zwei Minuten hast, es gibt ja immer so diese Frage, wer war der Fahrer der Saison? Ja, wir sprechen ja gleich noch über Mercedes und wir vergeben ja heute auch ein paar Awards. Wir können schon mal vorwegnehmen, dass unser Fahrer der Saison Lewis Hamilton ist. Wie siehst du es denn?
Bin ich ganz anderer Meinung, muss ich Sie leider enttäuschen. Für mich ist der Fahrer der Saison jemand gewesen, der komplett im Hintergrund etwas untergegangen ist, und zwar Esteban Ocon.
Sehr gut.
Ich finde, dass der Force India-Fahrer für seine erste richtige Saison, die er gefahren hat, seinen Teampartner Perez gut in Schacht gehalten hatte und mit einem, ich glaube, insgesamt 8. Platz sogar in der Gesamtwertung auf einem rosanen Force India ein hervorragendes Ergebnis eingefahren hat. Aber leider hat es natürlich für die vorderen Plätze nicht gelangt. Aber ich glaube, Esteban Ocon ist ein Fahrer, den man im Auge behalten sollte, der vielleicht noch etwas unterschätzt wird, aber vielleicht auf einem besseren Auto durchaus Weltmeisterqualitäten zeigen könnte in Zukunft.
Sehr, sehr richtig. Ich habe ein großes Lächeln im Gesicht.
Ja, das freut mich. Ich glaube, der wird gar nicht unterschätzt. Ich glaube, da war jeder. Ich habe das schon mal gesagt. Er sitzt nicht ohne Grund in diesem Auto, im Gegensatz zu Pascal Wehrlein. Ne? Also, der kann was.
Ja.
Er hat Max Verstappen in der Formel 3 geschlagen und der ist einer der neuen Superstars definitiv. Das hat man ja auch in diesem Jahr schon gesehen. Und also von dem werden wir sicherlich noch sehr, sehr viel hören. Ich glaube, das Duell Max Verstappen und Esteban Ocon wird es zeitnah auch wieder geben.
Ja. Das sind die Fahrer der Zukunft. Das ist der Generationswechsel, der jetzt auch irgendwann eintreten wird.
Ja, definitiv.
Und ich bin ja begeisterter Leser der Montagskolumne von Herrn Nimmervoll, der letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und da hat man ja schon das eine oder andere Mal das Thema gehabt mit dem Zwist zwischen Ocon und auch Perez. Und Perez fordert Stallorder und das fordert er nicht umsonst. Er hat vielleicht mal die eine oder andere Nacht schlecht geschlafen, weil er genau wusste, dass Ocon ihm nun den Schneider brennt oder das Wasser abschneidet. Ja, also der Junge kann durchaus was und ist auch eine Gefahr für die großen Namen schon derzeit.
Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Freut mich immer, wenn meine Kolumne gelesen wird, auch wenn nicht immer alle Leser meiner Meinung sind natürlich. Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Kolumne, so ein wenig Diskussionen anzuregen. Und ich bin im Übrigen hundertprozentig Ihrer Meinung, was Esteban Ocon angeht. Ich habe ihn jetzt nicht als Fahrer des Jahres nominiert, weil ich glaube, er wird noch ganz viele Gelegenheiten haben, das in Zukunft zu sein. Aber was viele nämlich vergessen, Esteban Ocon hat in der Formel 3 einen gewissen Max Verstappen sogar geschlagen. Also ich glaube, das sind tatsächlich die zwei jungen Fahrer, denen die Zukunft gehört in der Formel 1. Da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung.
Und er ist der Einzige, der Max Verstappen geschlagen hat in den niederen Formelklassen. Er ist der Einzige. Das vergessen sehr, sehr viele, ja.
Wobei natürlich sagen muss, Klugscheißer hier am Start, Max Verstappen hatte in der Saison mehr Ausfälle. Also das müssen wir sonst... natürlich muss man das erstmal machen. Also es gibt ja auch dieses legendäre Duell, könnt ihr gerne alle mal auf YouTube gucken, in Spa mit Esteban Ocon. Und Max Verstappen, also er kann schon was. So ist es ja nicht.
Aber er hat Ruhe bewahrt, Max Verstappen. Er hat Ruhe bewahrt. Er hat Nerven gezeigt. Er hat verlängert beim Red Bull-Stall, nicht umsonst, für mehrere Jahre. Und auch das sind natürlich Qualitäten eines Weltmeisters. Ja, nicht die Flinte ins Korn zu werfen und Ruhe zu bewahren als junger Bursche. Ne?
Definitiv. Ja, also das muss man. Man darf ja nicht vergessen, wie alt er ist. Ne? Also. Das kommt ja alles noch und das war ja auch wieder eine herausragende Saison von Max Verstappen, der ja hier auch wirklich ja etliche Ausfälle hatte. Wenn er die nicht gehabt hätte, dann hätte er auch locker, glaube ich, Daniel Ricciardo geschlagen. Ich glaube, es ist ganz gut so, dass er bei Red Bull ist. Das positioniert sich dann, glaube ich, auch sehr gut. Jedes Team hat dann so sein Star, sage ich mal. Und ist natürlich auch verhandlungstechnisch ist natürlich gut, weil wenn Mercedes oder Ferrari haben will, dann kostet der Geld.
Ja, ja.
Alles klar.
Angeblich stand ja die Forderung im Raum von Max Verstappen am Red Bull nur dann zu unterschreiben, wenn Red Bull garantieren kann, dass man ab 2018 früh in die Saison startet und auch früh testet mit dem neuen Fahrzeug. Weil das war immer das Manko von Red Bull, dass man erst zur Saison mit ihnen das Fahrzeug richtig verstanden hatte. Und ich wünsche mir natürlich für so einen jungen Burschen, dass er mit dieser Forderung Gehör findet und Red Bull gleich von Anfang an 2018 mit dem Auto gut dabei sein wird.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle.
Jawohl.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich wünsche aber jetzt schöne Feiertage. Vielen Dank für den Anruf.
Ebenso.
Und ja, ebenso. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
Sehr gerne.
Grüße nach Landau.
Jan.
Ja, Esteban Ocon, Fahrer des Jahres. Ja. Finde ich nicht ganz abwegig. Aber ich habe ja gerade gesagt, unser Fahrer des Jahres, Lewis Hamilton, über den sprechen wir gleich. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Für euch nochmal der Hinweis, Telefonnummer 0228 8236 9469 oder mich bei Skype adden, kevin.scheuren. Bitte adden, denn sonst kann ich nicht in die Konferenz hinzufügen. Bei Facebook haben wir ein Posting geschaltet. Dort könnt ihr darunter eure Kommentare und Fragen posten. Hashtag StartingGridMSRLive bei Twitter oder per Mail gerne an kevin.scheuren@meinsportradio.de. Es geht sofort weiter mit Starting Grid Live, dem großen Saisonausklang der Formel 1 hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Da sind wir schon wieder bei Starting Grid Live, dem Formel 1 Jahresausklang hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist da und natürlich der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Wir kommen zu Mercedes, die sind wir ja noch schuldig sozusagen in unserem Saisonrückblick. Übrigens die letzten beiden Saisonrückblicke mit den hinteren Teams, mit den mittleren Teams kann ich euch sehr empfehlen, könnt ihr euch noch herunterladen. 668 Punkte für Mercedes, das sind 103 weniger als 2016. Aber was soll man sagen, gerade was Lewis Hamilton angeht, war es eine Sahnesaison, kein Ausfall, er hatte nicht diesen ominösen technischen Ausfall in Malaysia, wo er ja im Jahr 2016 die WM gegen Nico Rosberg verloren hat, hatte Mexiko zwar noch ein schwaches Ergebnis, aber das konnte Sebastian Vettel natürlich nicht mehr weiterhelfen. Lewis Hamilton, Fahrer der Saison, Christian, Mercedes, im Grunde genommen, was die Leistung, die reine Leistung angeht, natürlich auch Team der Saison, denn wenn du so eine Saison erwischt, wie es das Team geschafft hat, dann wirst du einfach zu Recht Weltmeister.
Genau, und Mercedes für mich deshalb argumentierbar als Team der Saison, weil sie eben im Vergleich zu den vergangenen Jahren teilweise nicht diese technische Dominanz hatten, sondern weil sie es tatsächlich durch Teamwork, glaube ich, gewonnen haben. Also ich erinnere da zum Beispiel an die Strategieentscheidung in Ungarn, wo sich dann Lewis Hamilton auch mal zurückgenommen beziehungsweise an die Teamabsprache gehalten hat. Man hat bei den Boxenstops, zumindest soweit ich mich erinnern kann, keine gröberen Patzer gehabt, keine gravierenden Schnitzer, wo jetzt ein Mechaniker oder Ingenieur was grob daneben gehauen hätte, was dann technischen Defekt ausgelöst hätte oder ähnliches. Also es war vom Teamwork her eine absolut fabulöse Leistung, die Mercedes da gezeigt hat. Und auch das ist ein Unterschied zu Ferrari, wo man eben Dinger wie Singapur dabei hatte, diese technischen Defekte in den Startaufstellungen, die ich schon mal angesprochen habe. Deswegen für mich Mercedes, gerade weil sie nicht mehr die technische Dominanz hatten, vielleicht das Team des Jahres, ja.
Und man muss sagen, Ole, mit Valtteri Bottas genau die richtige Wahl als Co-Pilot sozusagen von Lewis Hamilton gemacht, ne?
Als Co-Pilot, ja, auch schön. Oder? Ja, definitiv. Also,
ja, mehr war er also, nicht, tut mir leid. Also er ist ein Co-Pilot.
Ja, und nicht weniger. Das trifft es schon wirklich gut. Also, aber muss man sagen, war die richtige Wahl. Also heute kam es ja raus, Pascal Wehrlein war ja angeblich nie eine Option bei Mercedes. Also muss man auch sagen, schade. Aber Valtteri Bottas, also hat man gut gemacht, klassische Nummer 2 geholt, genau dafür, der ja aber auch die PS auf den Boden gebracht hat, das darf man nicht vergessen. Ich glaube drei Rennsiege, glaube ich, ein paar Pole Positions und generell gute Leistung gezeigt, das mit perfekt unterstützt dabei. Es gab keinen Kampf zwischen den beiden Mercedes-Piloten, so wie die Jahre davor. Und sind wir mal ehrlich, eine andere Alternative gab es da nicht, ja, die so gut gepasst hätte, weil alles andere, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Max Verstappen, das hätte ganz schnell schief gehen können, weil natürlich auch Lewis Hamilton der große Star ist und auch sein will, und der lässt sich natürlich die Butter vom Brot nicht vom Brot nehmen. Der sagt sich nicht, ach komm, ich trete mal jemanden an, den ich schlagen könnte, weil das habe ich schon hinter mir. Sondern Valtteri Bottas, und ich denke, Valtteri Bottas, wie gesagt, ist perfekte Wahl, gute Saison gefahren, und ich denke, das wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Wir haben es ja mal, glaube ich, auch thematisiert, zwischenzeitlich war es ja nicht so gut, da sah es dann so ein bisschen so aus, als würde der neue Heikki Kovalainen werden. Das ist er, glaube ich, nicht. Er ist allerdings natürlich auch nicht der neue Mika Häkkinen.
Das ist er wirklich nicht. Bei Servus TV hat Niki Lauda das übrigens gesagt. Könnt ihr nachlesen auf formel1.de. Dominik Scharaf hat das aufgearbeitet für uns alle. Und Christian, ich finde das ganz interessant, was er sagt. Bottas hat seine Arbeit gemacht und er sagte, er hat Lewis Hamilton angespornt. Hat Valtteri Bottas wirklich Lewis Hamilton angespornt, oder war es immer noch so ein bisschen der Stachel, den Nico Rosberg da in seinen Hintern gestochen hat letztes Jahr?
Ach, ich glaube, für Lewis Hamilton war einfach wichtig, nach diesen Jahren an der Seite von Nico Rosberg, wo es dann auch doch relativ viel Friktion gegeben hat, streckenweise, dass er mal eine richtige Wohlfühlatmosphäre hatte in einem Team, wo er sich tatsächlich als Nummer eins fühlen konnte. Das war für ihn mental, glaube ich, wichtig, und das hat er dann auch perfekt umgesetzt. Wir erinnern uns zurück, bei Ferrari in Michael Schumachers goldenen Jahren war die Konstellation ja auch immer so. Ich glaube, angespornt zu totalen Höchstleistungen hat ihn wahrscheinlich Nico Rosberg mehr, weil Nico Rosberg einfach sozusagen der totale Nemesis war von Lewis Hamilton. Das hört man ja auch heute immer noch in Interviews durch. Also Nico Rosberg scheint sich so ein bisschen damit arrangiert zu haben, streckt auch immer wieder die Hand aus und sagt, Lewis Hamilton und ich, das kann auch wieder eine Freundschaft werden. Lewis klingt da tendenziell immer ein bisschen skeptischer. Also ich glaube, für Lewis Hamiltons mentales Setting war es einfach wichtig, mal die unumstrittene Nummer 1 in einem Team zu sein. Und so gesehen hat Mercedes mit der Fahrerwahl Valtteri Bottas alles gut gemacht. Denn es war schon klar, dass Valtteri Bottas die Nummer 2 in diesem Team ist. Aber für eine Nummer 2 hat er tatsächlich einen recht guten Job gemacht und genau das getan, was er tun sollte, nämlich das ein oder andere Rennen gewinnen, wenn Lewis Hamilton vielleicht mal nicht die Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Und es wäre beinahe noch eng geworden am Ende um die Vize-WM. Also kann man tatsächlich sagen, hat die Mercedes-Führungsriege mit der Entscheidung alles richtig gemacht.
Also, wir halten fest, Mercedes wird verdient Weltmeister. Ja, Mercedes hat sich gegen Ferrari durchgesetzt. Wir sind alle sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Ferrari wird ja, wenn ich es richtig gelesen habe, im Februar sein neues Auto vorstellen. Und,
am 22. Februar, glaube ich, ne?
So ist es. Und wir sind sehr gespannt drauf, wie es aussehen wird natürlich. Ja, wird ja ein paar optische Veränderungen
geben. Ich sage, es hat einen Halo. So, lege ich mich
jetzt ganz fest. Ole! Das ist einfach eine verrückte Theorie hier.
Ja, meine Theorien, die sind, wissen wir ja, die sind ja gut.
Ja, genau.
Übrigens, interessante Statistik noch, von 20 Rennen stand 15 Mal mindestens ein Finne auf dem Podium.
Die Formel-1-Nation Finnland.
Ja.
Ja. Und die Leute also sagen noch, dass es woanders stattfindet.
Ja, vielleicht gibt es ja bald den Grand Prix von Finnland.
Ja, von in Helsinki.
Ja,
einfach
bei
mal
Nacht.
Da ist im ja Schnee, noch. Im Schnee. Die Red Bull macht das ja ganz oft.
Das wäre.
Da muss ich selber lachen, Christian, weil ich sag mal, Helsinki wäre ja nicht schlecht, das sagten ja viele. Vor 20 Jahren war ja, oder über 20 Jahren war der Larini da.
Nur wie bist du denn wieder hier reingerutscht? Was ist denn da passiert, Nuvin? Du bist ja schon wieder drin. Ja. Wollte ich eigentlich einen anderen anrufen? Hast du dich hier reingeschlichen?
Ich wollte eigentlich über Bottas was loswerden.
Ja, komm, dann mach.
Also, ich muss sagen, Bottas hat sich für seine erste Mercedes-Saison sich richtig gut präsentiert. Und ich denke, dass Bottas durchaus auch in der Lage ist, wenn er es natürlich darf vom Team, die Rennen gewinnen kann. Aber wir wissen alle, Lewis hat natürlich die Wohlfühlhase, Christian hat es schon sehr gut gesagt. Lewis will ja sicher nicht einen Fahrer auf seiner Seite haben, der vielleicht ein bisschen schneller ist, vielleicht von der Speed her, oder der das durchaus mithalten kann. Aber ich habe es ja schon damals in einem anderen Podcast damals gesagt, wie ich zum Halo stehe. Das Halo sieht grottenhässlich aus. Die Ästhetik passt nicht und ich glaube, der Aufschrei wird groß sein, wenn irgendwas passiert und einer viel zu lange am Auto steigt, dann wird jedes Mal das Safety Car schon durchwinken. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, ich glaube, auch da können wir gar nicht widersprechen, oder?
Also. Halo ist super. Also Halo finde ich richtig gut. Wird richtig geil mit Halo. Also, eins muss man natürlich positiv erwähnen. Es könnte natürlich, also wird die Formel 1 natürlich nachträglich verändern. Und es wird natürlich wahrscheinlich viele kreative Designlösungen geben mit irgendwelchen Flügelchen oder auch mit irgendwelchen Lackierungen und sowas. Also das muss man sagen, wenn das Halo dann ins Design eingearbeitet ist, sieht es von außen, glaube ich, ganz gut aus. Die Cockpit an sich ist katastrophal, muss man sagen, aber vielleicht findet man da auch eine Lösung, dass es ganz akzeptabel ist. Mal gucken, ob es dann beim zweiten Rennen auch noch drauf ist oder ob der Shitstorm so groß sein wird oder auch schon beim
Und sie wollen das ab.
Das ist wieder abbauen. Mal gucken.
Ja, ich bin mal erstmal auf die neue Display-Anzeige gespannt, wie das denn mit dem Klassement ist und hoffentlich keine Fehlermeldung kommen. Und ups, scheiße, die Fehlermeldung ist wieder da, da haben wir keine Einblendung mehr. Wo sind die denn?
Wir werden das
hatten wir ja die letzten Jahre schon oft genug gehabt.
Wir werden das beobachten. Novin, wir haben schon den nächsten in der Leitung. Du kannst dich nachher wieder reinschleichen. Okay?
Ja.
Danke. So. Danke, Novin. Sensationell. Skype schickt einfach wieder Leute rein. Ich finde das ja gut, ne? Er hat ja Bock und so soll
wir
es sein.
Ihn. Wir,
ja, eben. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr mit diskutieren wollt, denn jetzt ist quasi freie Themenbar. Jetzt haben wir über Mercedes gesprochen, über Ferrari gesprochen. Wir haben natürlich noch einige Themen auf dem Zettel, über die wir gerne sprechen möchten. Der TV-Deal mit RTL, Nico Rosberg als Experte. Ja, nachdem er eigentlich gesagt hat, er möchte erstmal nichts mit Formel 1 zu tun haben.
Ja, aber guck mal, wenn Kubica nächstes, er muss nächstes Jahr sowieso mit.
Ja, er ist sozusagen, er ist ja eh die rechte Hand von Kubica. Und ja. Wir haben aber auch eine Telefonnummer für euch. 0228 8236 9469. Wenn ihr anrufen wollt, Skype kevin.scheuren bitte adden, dann kann ich euch zur Konferenz hinzufügen. Oder Skype macht es einfach selbst, wie ihr gerade mitbekommen habt. Bei Facebook gerne Kommentare unter unser Posting zur Sendung. Bei Twitter der Hashtag StartingGridMSRLive ist auch schon einiges reingekommen. Werden wir gleich mal drüber sprechen, wenn wir keinen Hörer in der Leitung haben. Denn ihr geht natürlich vor, Anrufer gehen immer vor. Und per Mail an kevin.scheuren@meinsportradio.de. Und jetzt haben wir den nächsten Anrufer in der Leitung. Wer ist denn da?
Ja, Sven ist hier. Moin, Kevin.
Hi, Sven. Worüber willst du sprechen? Ach, übrigens, bevor du die Frage stellen kannst, Sven Schulze, Kollege von meinsportradio.de tatsächlich und derjenige, der eigentlich Starting Grid ins Leben gerufen hat. Deswegen können wir uns eigentlich alle bei Sven Schulze bedanken, dass es Starting Grid überhaupt gibt. Ich habe ja, nur danke. Die Lorbeeren eingeheimt. Danke, Sven.
Na, ein bisschen überzeugen dann noch, ja. Geht ja so Hashtag, einigermaßen.
Hashtag danke, Sven.
Ja, also. Nee. Also ihr dürft mir danken, dass ich das Ding mal aufgegeben habe, sonst hättet ihr nämlich keine Chance gekriegt, das mal zu machen.
Ja, gut,
das aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Zu meiner Zeit, so vor 2-3 Jahren, da war ja Nico Hülkenberg immer noch so auf den Sprung, dachte man mal zum großen Team.
Ist immer noch auf dem Sprung.
Ja, genau das ist jetzt eigentlich meine Frage. Ist er überhaupt noch auf dem Sprung oder springt, muss er jetzt warten, dass er das Team, in dem er momentan fährt, vielleicht irgendwo mal 2 Schritte nach vorne geht? Ich kann mir irgendwo momentan nicht vorstellen, dass er irgendwo bei den 3 großen Teams irgendwo einen Platz abbekommt. Oder seht ihr das anders? In absehbarer Zeit.
Nö, das Ding ist, glaube ich, durch. Das weiß er auch. Ja. Das Ding ist ja... Aber deswegen ist er jetzt zu Renault gegangen. Also er hofft sich wahrscheinlich, dass Renault jetzt quasi das macht, was sie Anfang der 2000er mit Fernando Alonso gemacht haben. Also dass sie da wieder ganz nach oben kommt. Blöd ist nur, da ist jetzt schon ein anderer talentierter junger Spanier im Team. Das könnte also schwierig werden. Also das Ding mit den Top-Teams. Die Frage ist halt auch, ist er denn wirklich so gut, dass er bei Mercedes oder Ferrari fahren könnte? Also ist er wirklich auf dem Level von den Leuten, die da fahren, da bin ich mir halt auch nicht so sicher.
Ich habe auch gerade so Aserbaidschan jetzt im Hinterkopf, wo er doch die Chance hatte, nach vorne zu fahren und dann ist auf Deutsch gesagt, verkackt hat. Ja. Da fehlt irgendwo noch ein bisschen was. Dieser Killerinstinkt, den hat er nicht wirklich, oder?
Das möchte ich gar nicht mal sagen. Das möchte ich gar nicht mal sagen.
Ja, das war natürlich sein Ding, war großartig. Durfte ich ja, damals habe ich ja noch Starting Grid gemacht, das durfte ich ja noch drüber berichten, aber sonst in der Formel 1? Nein. Ne? Also ihr seid auch der Meinung, dass es das so ziemlich gewesen ist.
Also gut, Le Mans ist natürlich kein Killerinstinkt-Rennen per se, würde ich jetzt mal sagen. Einfach vom Format der 24 Stunden her. Also ich persönlich glaube, dass Nico Hülkenbergs größte Chance tatsächlich ist, mit Renault irgendwie an die Spitze zu kommen. Die große Frage ist aber, wenn Renault das tatsächlich schafft, er hat da ja, soweit wir das wissen, einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, schafft Renault das früh genug innerhalb dieses Dreijahresvertrags? Und wenn nicht, hat Nico Hülkenberg dann bis dahin genug getan, um Renault davon zu überzeugen, auch einen neuen Vertrag mit ihm zu machen, sodass er davon auch profitieren kann. Ja. Was natürlich aus seiner Sicht eine unendliche Tragödie wäre, wenn dieser Renault tatsächlich in 2, 3 Jahren konkurrenzfähig wird und er sitzt dann nicht mehr drin. Das würde ich auch nicht ganz ausschließen.
Das würde ich auch nicht ausschließen.
Aber ich glaube schon, dass Nico Hülkenberg ein sehr, sehr starker Fahrer ist, der auch zu dieser großen Riege gehören könnte. Ich glaube, er tut es momentan nicht. Ein Karriereverlauf, der für ihn theoretisch noch denkbar wäre, im Best Case, ist so einer wie bei Jenson Button. Weil der galt ja auch in ganz jungen Jahren als sehr, sehr großes Talent. Ist dann irgendwie bei BRR zwar zwischendurch mal ein gutes Jahr gehabt, aber doch irgendwie ein bisschen angestaubt gewesen. Und 2009 hat er dann einfach die Gunst der Stunde so ein bisschen genutzt und ist plötzlich fast wie Phönix aus der Asche zum Weltmeister geworden und hat hinterher dann eigentlich meiner Meinung nach die viel beeindruckendere Leistung bei McLaren erst gebracht, als er wirklich mit Lewis Hamilton Kopf an Kopf gefahren ist. Also ich würde Nico Hülkenbergs Karriere noch nicht komplett abschreiben, aber ich gebe dir auch völlig recht, die ist an einem sehr kritischen Punkt.
Es ist doch auch so, dass man ja von Renault nicht unbedingt erwarten kann, dass sie in 1, 2 Jahren in der Lage sein werden, mit Mercedes bzw. Ferrari mithalten zu können. Oder seht ihr da das Potenzial, dass sie da wirklich so ernsthaft nochmal beigehen, dass sie ganz nach vorne kommen? Ich kann es mir momentan nicht ganz vorstellen.
Also für nächstes Jahr, für 2018, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber wenn Renault 2018 den Schritt schafft, und da steht natürlich ein Wenn davor vor diesem Satz, dass sie sich irgendwo in der Nähe der drei Top-Teams positionieren, vielleicht als eindeutige vierte Kraft, die dann und wann mal auch vorne mitschnuppern kann und dann die richtigen Entscheidungen trifft, dass sie 2019 vielleicht schon relativ gut vorne mitfahren können, würde ich zumindest nicht ausschließen. Denn momentan akquirieren die oder Akquise, was ist das Verb zur Akquise?
Genau das, akquirieren.
Ja. Ganz egal. Also die engagieren momentan sehr viel Personal, holen die richtigen Leute, tun auch in Endzone, in der Fabrik was. Ja. Das kann schon gut gehen, aber es haben auch halt andere Teams versucht, viel Geld investiert, viele Leute engagiert und sind damit gescheitert. Ich glaube, seriös vorhersagen kann das Stand heute von außen wahrscheinlich keiner.
Sehe ich auch so. Aber wie gesagt, die Möglichkeit selbst, also ich schätze sie als gering ein, aber wie gesagt, da seid ihr noch ein bisschen dichter dran. Ja, das war eigentlich so meine Frage.
Die Möglichkeit ist natürlich immer da, ne? Also ja. Hat man ja auch an Jenson Button gesehen oder so. Also das darf man natürlich nie irgendwie außer Acht lassen. Dieses kann natürlich auch, stell dir mal vor, jetzt irgendwie sauber ist nächstes Jahr jetzt richtig gut, dann fährt plötzlich Charles Leclerc um die WM. Jetzt mal ganz, ne? Aber das Ding ist ja halt, man muss natürlich mal logisch denken, ja. Es kann einer kann Weltmeister werden, so, und da vorne ist dann auch nicht mehr so viel Platz. Also wir haben jetzt 3 Top-Teams, die jetzt vielleicht nächstes Jahr um die WM fahren, 2 bis 3. So, und wenn du die Jahre weiter denkst, vielleicht ist da dann mal Renault dabei, vielleicht ist da dann mal irgendwie Force India sogar dabei, vielleicht ist da dann mal McLaren dabei. Aber die Chance wird nicht so da sein, als wenn du jetzt Ferrari bist oder wenn du Mercedes bist.
Logisch.
Ist schwierig, aber...
Ja. Aber wir dürfen ja überhaupt schon froh sein, dass wir jetzt wieder mehrere Teams haben, denen man das zutrauen kann, da vorne zu fahren. Und dass wir auch unterschiedliche Sieger haben, ne?
Ja, das finde ich auch sehr gut. Also das hat man ja auch das hat der Formel 1 dieses Jahr auch sehr gut getan. Ja,
denke ich auch.
Vielleicht ist es ja auch nächstes Jahr so, dass die große Zeit von Mercedes vorbei ist, ja? Vielleicht sind sie nächstes Jahr nur noch dritte Kraft. Also das kann passieren. Es kann passieren. Es ist natürlich unrealistisch, aber man darf es nicht ausschließen.
Oh, ich finde das gar nicht so unrealistisch, Ole, weil diese ganz großen Ehren in der Formel 1, und ich habe da gerade über dieses Thema auch mit Toto Wolff gesprochen, das Interview gibt es dann nach Weihnachten bei uns nachzulesen, die dauern halt immer nur ein paar Jahre, weil irgendwann tritt dann das berühmte Phänomen ein, dass die Mitarbeiter, Ingenieure, die schlauen Köpfe, die für diesen Erfolg verantwortlich sind, die wissen natürlich, dass sie einen sehr großen Anteil haben, die anderen Teams wissen das auch, dass sie sich ein Know-how kaufen können, die machen dann richtig finanziell attraktive Angebote, dann geht der eine oder andere Ingenieur woanders hin und irgendwann zerfällt dann auch mal so ein Team. Ich glaube, dass Toto Wolff und Niki Lauda das bisher und auch der Rest des Teammanagements natürlich bisher das extrem gut gehandelt haben. Aber wir haben jetzt 4 Jahre mit WM-Doppeltiteln gehabt. Das noch sehr, sehr lange auszudehnen, kann natürlich passieren, aber so rein im statistisch-historischen Kontext muss sich diese Ära irgendwann mal einem Ende zuneigen. Und die Frage ist eigentlich nicht ob, sondern eher wann.
Ja, das Sven. Ist richtig. Also
ja.
Vielleicht schon nächstes Jahr, wenn man mal anguckt, vielleicht ist ja McLaren, ja, sehen sich ja selbst da oben. Toro Rosso hat gesagt, die fahren ums Podest mit. Also, ja, vielleicht ist Ferrari auch nächstes Jahr, vielleicht, ja. Also, es ist also ja
sich immer, selbst da vorne sehen, ist ja immer das eine, ne?
Das ist richtig. Also, das ist, ja, es ist halt immer auch so ein bisschen Glücksspiel immer, ne? Manchmal ist es ja auch ganz schnell vorbei, ist immer so ein bisschen wie im Skispringen, da ist einer dann irgendwie die ganze Saison gut, im nächsten Jahr ist er dann, nimmt er gar nicht mehr teil, so nach dem Motto. Das ist halt nicht so wie im Fußball oder so, wo du es irgendwie auf Kontinuität machen kannst, ja, sondern es ist halt so ein sehr spezieller Sport, wo irgendwie halt kleinste Details irgendwie, stell mal vor, Lewis Hamilton sagt in der Saison plötzlich, hat keine Lust mehr oder er verletzt sich aus irgendeinem Grund, dann ist es, also es kann alles passieren. Deswegen bin ich gespannt auf nächstes Jahr, weil die Konstellation ist doch ganz gut eigentlich.
Ist also Kimi Räikkönen
besser als in den letzten Jahren, bin ich bei dir.
Ist Kimi Räikkönen dann der Noriaki Kasai der Formel 1?
Ja, definitiv. Kimi Räikkönen ist dann auch der Noriaki Kasai der Formel 1. Also das halten wir mal fest, da bin ich bei dir.
Sehr gut. Wollen wir gleich noch einen Querverweis zu Kaltschnäuzig machen und den Wintersporttalk auf meinsportradio.de, ja, den ich wunderbar. Übrigens auch gegründet habe und ich war da mach. Also insofern, wunderbar, es passt doch alles.
Hashtag danke Sven. Schreibt übrigens auch Sebastian Stumpf auf Facebook.
Wie lieb.
Sven, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast.
Ja, und mach weiter so. Macht
danke.
Spaß.
Schönen Abend. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Das war Sven Schulze. Ihr hört Starting Grid Live, der Formel 1 Jahresausklang hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, Formel1.de. Wir sind bis 21 Uhr heute für euch da. Ihr könnt anrufen und dabei sein. Die Telefonnummer ist 0228 8236 9469. Ihr könnt mich bei Skype adden, kevin.scheuren. Das ist wichtig, dass ihr mich addet, sonst kann ich euch nicht zur Konferenz hinzufügen. Bei Facebook könnt ihr kommentieren, Hashtag StartingGridMSRLive bei Twitter. Und wir haben direkt den nächsten Hörer in der Leitung. Ist das freie Themenwahl, die Saison 2017 oder was auch immer ihr rund um die Formel 1 besprechen wollt? Anrufer, wer bist du und worüber willst du sprechen? Hallo?
Hallo?
Das ja, ist allerdings... Da ist er. Hörst du uns?
Ja, Mann.
Ja, wer bist du? Worüber willst du sprechen?
Hörst du mich?
Ja.
Ja, warte, bin ich jetzt gerade dran?
Ja, genau, du bist dran.
Ja, klar. Immer.
Ach so. Ich war gerade mit dem Geschäftslaptop beschäftigt und hab da nur so halb mit einem Ohr zugehört.
Kein Problem, jetzt bist du drauf. Du bist live drauf.
Ah, okay, perfekt. Ja gut, mein Name ist Alexander.
Grüß dich.
So mal ganz nebenbei die Frage, also ich bin erst so gerade seit 2-3 Minuten drin, deshalb weiß ich nicht, was schon vorher alles besprochen wurde, aber was sind so mehr oder weniger eure Prognosen für nächstes Jahr?
Boah, das ist schwer.
Das ist schwierig, haben wir ja gerade drüber gesprochen, also das passt perfekt gerade eigentlich.
Ja.
Also es lässt sich schwierig, ja, also das ist, Prognosen ist in der Formel 1 immer so ein bisschen schwierig.
Jetzt würde ich ganz ehrlich genau dasselbe wie letztes Jahr sagen, Ole, ich würde sagen, Red Bull legt eine starke Saison hin, ist für mich einer der Kandidaten auf alles eigentlich nächstes Jahr, weil die sich so gut entwickelt haben und am Ende werden sie es nicht.
Ja, das ist dann ja so. Aber ich würde, würde ich jetzt auch sagen, dass Red Bull wirklich nächstes Jahr mit beiden Fahrern um die WM kämpft, Mercedes vielleicht Probleme bekommt und ich sage voraus, Fernando Alonso fährt auf jeden Fall einmal aufs Podium. Also
ist ja sogar
und ich sage auch voraus, Marcus Ericsson wird im Laufe der Saison ersetzt.
Wow, das ist ja mal.
Was ich ein bisschen schade fand, dass Kwiat rausgeschmissen wurde, weil er auch mein Landsmann ist und das war nicht so schön anzusehen.
Wie ist das denn eigentlich? Verfolgst du so ein bisschen, wie die Formel 1 auch in Russland aufgenommen wird?
Also bedingt. Also ich weiß halt nur, dass Kartsport jetzt sich in den letzten Jahren da ein bisschen etabliert und entwickelt hat, aber es ist so quasi da mit dem Fußball oder es gibt ein paar einzelne gute Spiele, aber dass es da in zukünftigen Formel-1-Weltmeister geben wird, glaube ich, eher weniger.
Okay. Sergej Sirotkin, hallo bitte. Also,
ja,
okay. Der neue Star.
Findest du Sirotkin oder findest du Kwiat besser?
Ja, Team Kwiat oder Team Sirotkin?
Nee, Sirotkin oder Kwiat?
Kwiat.
So, klare Ansage. Ja.
Guter Mann.
Hätte man bei Williams auch einfach besser holen sollen, oder Christian?
Ja, hätte man mich gefragt, hätte ich auch gesagt, holt mal lieber Dani Kwiat als Sergej Sirotkin. Aber, und ganz interessante Info, die ich von einem Kollegen aus Russland, wir sind ja inzwischen Teil des Motorsport-Networks, also vernetzt auf der ganzen Welt, mit Redakteuren auf der ganzen Welt. Und wir haben da auch einen russischen Kollegen, der sehr, sehr nahe an Sergej Sirotkin dran ist. Und da deutet alles darauf hin, unseren Informationen nach ist es tatsächlich nur noch eine reine Formsache, dass Sergej Sirotkin bestätigt wird. Und da geht es eigentlich nur noch darum, dass sein Sponsor SAP die Zahlung tätigt. Denn dann greifen auch die Verträge, die bereits fertig sind. Das ist so unser aktueller Wissensstand. Ganz interessant, auf Twitter gab es einen Tweet, der ankündigte, dass der 7. Januar für Russland ein besonderer Tag in der Formel 1 werden würde. Und diesen Tweet haben dann geliked Paddy Lowe, der ja bekanntermaßen Technikchef ist bei Williams, und seine Frau Anna Danchina. Also daraus kann man vielleicht auch so den einen oder anderen Schluss ziehen.
Vielleicht heißt es dann irgendwann irgendwie Jelzin ja. Williams Racing.
Jelzin Williams Racing. Gorbatschow Williams Racing.
Ja.
Vladimir Williams.
Was ich auch schade finde, ist, dass halt ein Fahrer wie Pascal Wehrlein wegen des Geldes ersetzt wird. Weil der hat die einzigsten Punkte für Sauber geholt, hat Eriksen eigentlich immer geschlagen, aber das interessiert keinen, Hauptsache ist das Geld.
Aber da möchte ich ein bisschen widersprechen. Glaubst du denn, dass es wirklich nur daran liegt, dass er wenig Geld mitbringt? Weil, guck mal, er ist im Mercedes Junior Programm. Das heißt, er bringt theoretisch schon zumindest ein Stück weit etwas mit, was dann anderen Teams zugutekommen kann. Und er wird immer hinten angestellt, wenn es darum geht, auch wirklich einen talentierten Fahrer vielleicht ins Team zu holen.
Du meinst jetzt Wehrlein, oder?
Genau, ja, klar.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt, das hat schon gehört, das wäre Eriksen Mercedes Junior.
Nein, Wehrlein.
Weil ja, du sagst, Wehrlein. Weil dem Eriksen wäre mir was Neues jetzt.
Den will keiner mehr in der Formel 1 sehen, aber das weiß nur er nicht.
Genauso wie Pastor Maldonado.
Aber Pastor Maldonado hat wenigstens Rennen gewonnen.
Das stimmt.
Der war auch wenigstens in den Nachwuchsklassen noch einigermaßen erfolgreich, ja? Markus Eriksson ist einfach ein Wappler, muss man einmal mal sagen.
Aber welchen Fahrer ich mir sogar nach Kimi Räikkönen im Ferrari-Cockpit wünschen würde, wäre Sergio Perez. Weil irgendwie habe ich Sympathien für den.
Ja, wird er aber nicht werden.
Ja, leider.
Natürlich, wäre natürlich gut. Also finde ich auch gut, aber wird er nicht werden. Der hat
bei McLaren, als er damals da war, nicht das gezeigt, was man von dem damals erwartet hätte.
Ja, er war aber auch in einem sehr schlechten Jahr bei McLaren, das muss man halt auch sagen. 2013 war ja nun wirklich nicht gut bei McLaren. Ja, aber ich würde jetzt eher drauf tippen, dass zum Beispiel Charles Leclerc einfach 2019 dann Kimi Räikkönen ersetzt.
Ja, vielleicht ist 2019 für Leclerc, ich meine, der muss erst mal zeigen, wenn der einschlägt wie eine Granate, ist es natürlich denkbar. Aber wenn ich mir ganz gut im zweiten Ferrari vorstellen könnte, ist Daniel Ricciardo. Ja, ist auch so ja. Von der Art, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, hat auch so einen gewissen Bezug zu Italien. Also der würde tatsächlich richtig gut zu Ferrari passen. Denn again, ob Sebastian Vettel das politisch zulassen würde, nochmal Ricciardo als Teamkollegen zu haben, das ist wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Vielleicht geht ja auch Sebastian Vettel dann zurück zu Red Bull.
Das glaube ich eher weniger.
Mit Max Verstappen?
Nee. Glaube ich jetzt auch nicht. Oder geht zu Mercedes, weil Lewis Hamilton aufhört?
Das wäre realistischer. Aber das wird halt nur die Zeit zeigen können.
Ja.
Na gut, mein Lieber.
Auch.
Ja?
Ja, jetzt, sorry, ich bin jetzt aus dem Konzept.
Mach nichts, sammel dich und vielleicht hören wir sich ja nochmal gleich. Ist ja noch eine Stunde Zeit. Wenn du noch eine Frage hast, dann ruf nochmal an.
Ja, nur kurze Frage, nur noch, oder wie formuliere ich die am besten? Seid ihr am Hocken, also beim Deutschland Grand Prix dieses Jahr dabei?
Dieses Jahr wird schwer, aber nächstes Jahr,
Ole, ja, mein Gott.
Ja, ich habe die Karten geholt.
Weiß ich noch nicht, also... Ich glaube nicht, oder, Kevin? Sind wir da?
Ja, ich denke, wir sollten hin. Wir müssen den deutschen Formel-1-Markt unterstützen.
Wir müssten eigentlich.
Da müssen wir hin. Christian besorgt uns Karten.
Eigentlich wäre Hockenheim ja die perfekte Location für eine Live-Show vom Campinggelände.
Oh, das stimmt natürlich.
Und ein großes Fan-Treff.
Da sagst du jetzt was.
Ein Fanfest. Ein Starting Grid Fanfest.
Starting Grid Fanfest, ja, das ist eine gute Idee. Also unter dem Aspekt würde ich natürlich nochmal nach Hockenheim fahren.
Siehst du, also du hast die Antwort bekommen. Wir haben es jetzt gerade geplant.
Ja, ich wohne 60 Kilometer von Hockenheimring entfernt. Das ist auch immer ganz gut. Perfekt.
Ja, das heißt, wir sehen uns dann in Hockenheim, oder? Dann machen wir es einfach. Dann machen wir es jetzt fest. Wir gehen nach Hockenheim, Ole.
Ja, yeah. Endlich wieder Hockenheim. Hashtag endlich wieder Hockenheim.
Gut.
Falls man sich nicht mehr hört, sieht, sonstiges, sieht, wer unwahrscheinlich, dann guten Rutsch und frohe Weihnachten an euch.
Danke, gleichfalls. Komm gut ins neue Jahr.
Tschüss. Jo, ihr auch. Ciao.
So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir hier weiter in Starting Grid Live, dem Formel 1 Jahresabschluss auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Mit dem Hashtag StartingGridMSRLive könnt ihr bei Twitter dabei sein und eure Meinungen und Fragen kundtun. Und da freuen wir uns sehr, dass das Ruben Zimmermann getan hat. Natürlich nicht ohne Hintergrund, denn Ruben Zimmermann ist ja der eigentliche Gewinner des StartingGrid-Tippspiels. Aber da er ja Mitarbeiter von motorsporttotal.com Formel1.de ist, hat er die Karten nicht gewonnen. Ja, aber Christian hat sich sicherlich was einfallen lassen, um ihn da zu entschädigen. Das ist aber natürlich interner. Das wird hier gar nicht erst verraten, was er bekommt.
Jetzt bringst du mich aber ganz schön in Verlegenheit, Kevin, weil das habe ich bisher tatsächlich nicht getan. Aber das ist ein guter Reminder, dass ich mir vielleicht nochmal Gedanken mache.
Christian.
Kannst du mir den Dienstplan vielleicht schon mal was freischaufeln?
Hockenheim, genau.
Übrigens, auch Ruben muss noch Hockenheim. An der Stelle von uns allen gute Besserung. Ruben, wir hatten ja gerade unser Jahrestreffen der Redaktion in München und Ruben hat uns danach am ersten Tag verlassen, weil er ein bisschen angeschlagen ist. Ich weiß, es geht ihm inzwischen ein bisschen besser, aber nochmal gute Besserung von uns hier.
Hashtag Comeback Stronger, Ruben. So, Frage an alle drei, schreibt er. Mit welcher Fahrerpaarung würdet ihr als Teamchef bei freier Auswahl in die Saison 2018 gehen? Bitte nur aktuelle Fahrer. Auch an die Dynamik denken, also vielleicht nicht einfach Hamilton Vettel sagen. Christian.
Ich würde trotzdem genau Hamilton Vettel sagen. Weil ich glaube, wenn du die zwei besten Fahrer im Team hast, so ähnlich wie Prost Senna damals, mag es vielleicht die eine oder andere Reiberei geben, aber du schließt schon mal aus, dass noch einer dieser Superstars, weil dann bleiben ja eigentlich nach meinem Ermessen nur noch Verstappen und Alonso übrig. Also du hast schon mal zwei davon im Team. Ich glaube, dass das funktionieren würde und das wäre auf jeden Fall interessant und spannend und du hast auf jeden Fall die Schlagzeilen und die entsprechende PR auf deiner Seite. Also ich würde, wenn das denn möglich wäre, tatsächlich für die beiden gehen.
Ole?
Puh, das ist schwer tatsächlich. Man kann natürlich Hamilton Vettel sagen, aber es ist natürlich langweilig, das zu sagen. Was würde ich denn sagen? Fernando Alonso und Esteban Ocon.
Warum?
Weil ich glaube, die ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Fernando Alonso, der so ein bisschen in die Routine und immer noch den Hunger da reinbringt und Esteban Ocon, ja, der das quasi genau von der anderen Seite des Altersspektrums tut. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Mischung. Aber es geht auch jede Mischung mit Daniel Ricciardo, glaube ich. Daniel Ricciardo ist auch, glaube ich, immer gut im Team zusammen. Gibt es eigentlich so Managerspiele? Gibt's sowas?
Ich glaube nicht für die Formel 1. Doch, ich glaube, irgendwo auf motorsporttotal.com gibt es doch irgendeine Werbeanzeige.
Hängt richtig, ich wollte dich gerade einen Hinweis in eigener Sache machen. Bei uns gibt es so etwas.
Ja, erzähl doch mehr. Ja, komm. Fix die Leute an, Christian.
Da triffst mich total auf den falschen Fuß, weil das nicht mein Projekt ist. Aber man findet es bei uns auf der Website.
Ist aber eine tolle Sache. Also alle bitte mitmachen. Auch zweimal.
Genau. Ich würde sagen...
Und
Ja.
Eins noch zu der Teamchef-Frage vielleicht, Kevin. Man muss sich, wenn man das ganz realistisch betrachtet, natürlich auch von Budgetseite dem Ganzen nähern. Weil was ja auch wahr ist, wenn du Vettel Hamilton zum Beispiel als Fahrer in deinem Team hast, bist du mal locker 60 Millionen Euro los. Wahrscheinlich, dass du allein einen Gagen abdrücken musst und dafür kannst du schon richtig viel entwickeln. Also das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
Ich würde mein Team zusammensetzen aus Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. Weil ich denke, dass Daniel Ricciardo in der Lage sein könnte, ähnlich wie Nico Rosberg, Hamilton so sehr zu pushen, dass es eine super gute Synergie geben könnte. Es könnte natürlich auch für Ärger sorgen, aber Ricciardo ist ja eigentlich eher entspannt als gespannt. Trotzdem glaube ich, dass in den entscheidenden Duellen auch ein Ricciardo durchaus mal Kontra geben würde gegen Lewis Hamilton. Also ich fände dieses Duo Hamilton-Ricciardo sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie das funktionieren würde im Team oder eben nicht.
Ja, das stimmt schon. Also, die verstehen sich ja ganz gut, hat man ja in den USA gesehen, als Daniel Ricciardo erstmal eine Instagram-Story über Lewis Hamiltons Handy gemacht hat. Vielleicht gibt es ja eines Tages bei Ferrari die Fahrerpaarung.
Ah, mittlerweile bin ich nicht mehr so überzeugt davon oder von der Idee, dass Lewis Hamilton tatsächlich zu Ferrari gehen könnte.
Ist eigentlich schade, oder?
Eigentlich, aber man sagt ja immer, man müsste die großen Teams so mitmachen.
Und ich glaube, er traut sich einfach nicht.
Ja, er hat ja alles bei Mercedes, hat er gar keinen Grund zu.
Ja, das ist natürlich richtig, aber so fürs Prestige einfach, ja. Lewis Hamilton bei Ferrari, der größte Fahrer, ich will nicht sagen aller Zeiten, aber schon einer der Top-3-Fahrer aller Zeiten, geht zu Ferrari. Das wär doch eine Mega-Story. Er hat jetzt übrigens, er war ja im italienischen Fernsehen zu Gast. Und da wurde er gefragt, warum sein Privatjet eigentlich rot ist. Und da hat er gesagt, weil rot seine Lieblingsfarbe ist. Er ist natürlich ein guter Mann.
Ja, Julian Nagelsmann trägt auch rote Jacken und geht nicht zu Bayern München.
Also, natürlich.
Von daher ist das ja...
Ist er Julian Nagelsmann davon meint.
Ihr hört im Hintergrund schon, der nächste Hörer ist in der Leitung. Schön, dass er angerufen hat auf der 0228-8236-9469. Bitte den Ton ein bisschen leiser machen, dann haben wir keine Rückkopplung. Wenn ihr auch anrufen wollt, dann dürft ihr das bitte auch tun. 0228-8236-9469 oder bei Skype kevin.scheuren. Bitte adden und dann kann ich euch in die Konferenz hier hinzufügen. Eine Stunde sind wir noch für euch da. Es läuft die zweite Stunde Starting Grid Live, der Formel 1 Saisonabschluss hier auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de. Und nun begrüße ich den nächsten Hörer in der Leitung. Wer bist du? Worüber willst du sprechen?
Hallo, hier ist der Carsten.
Hi Carsten.
Und zwar wollte ich mal was Verrücktes ins Spiel bringen, und zwar 2019 Vettel Rosberg bei Ferrari.
Boah, das ist wirklich verrückt.
Das wird weil Rosberg hat in einem Interview gesagt, dass Ferrari das einzige Team wäre, wenn dass er nochmal zurückkommen würde.
Tatsächlich nicht uninteressant, denn ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, zur Nico Rosberg-Situation allgemein, Carsten. Wir nehmen dich mal ganz kurz mit in den nächsten Diskussionspunkt. Das ist tatsächlich dieser RTL-Deal und Nico Rosberg als TV-Experte. Christian, Nico Rosberg hat ja nach seinem Rücktritt eigentlich gesagt, er möchte erstmal Abstand haben von der Formel 1. Relativ schnell hat er sich dann Robert Kubica sozusagen als Management, als Manager, also er ist der Manager von Robert Kubica, das heißt wieder ein Formel 1 Input. Er war oft bei Sky-Experte, dann war er bei RTL-Experte, jetzt wird er nächstes Jahr echter RTL-Experte. Niki Lauda hat ja aufgehört und er und Timo Glock sind an der Seite von Florian König dann immer zu sehen bei den Rennen. So ganz glaube ich Nico Rosberg ja auch nicht, dass er nie mehr Formel 1 fahren wird. Ist Carstens Idee mit Ferrari und einem Rosberg-Comeback so abwegig? Denn wenn es noch ein Team gibt, was ich sehr gerne sehen würde tatsächlich und was ich glaube auch wunderbar funktionieren würde, dann sind es Sebastian Vettel und Nico Rosberg.
Also, wenn Ferrari ihn natürlich möchte, das ist die große Frage dran, weil ich glaube, wenn der Anruf von Ferrari käme, würde sich das schon überlegen. Hätte man mir die Frage vor einem Jahr gestellt, ob Nico Rosberg nochmal in die Formel 1 zurückkehrt, hätte ich glatt gesagt, ja. Weil er hat ja erzählt, wie er sich diesen Rücktritt, also das nach Abu Dhabi stand das für ihn fest, wenn ich Weltmeister werde, dann lasse ich es bleiben. Aber letztendlich hat er die Entscheidung schon sehr schnell getroffen und ich glaube, Entscheidungen von solcher Tragweite sollte man sich sehr gut überlegen, weil ansonsten läuft man Gefahr, dass man es irgendwann bereut. Und diese Zeit darüber wirklich zu reflektieren, die hat er sich damals eigentlich nicht so richtig genommen. Trotzdem muss ich jetzt nach einem Jahr sagen, er wirkt eigentlich tatsächlich recht ausgeglichen und happy in allem, was er tut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das Fahren tatsächlich fehlt, sondern eher im Gegenteil, er positioniert sich jetzt schon für die Karriere danach, düst rum im Silicon Valley, schaut sich verschiedene Investmentmöglichkeiten an, ist jetzt auch RTL-Experte. Hat da ein Standbein, ist dadurch auch regelmäßig in der Öffentlichkeit, was für die Jahre danach mit Sicherheit hilft, wenn man nicht völlig von der Bildfläche verschwindet. Also mich würde es heute ehrlich gesagt überraschen, Nico Rosberg nochmal in einem Formel-1-Auto zu sehen. Aber sollte Ferrari ihn anrufen, glaube ich schon, dass er sehr ernsthaft drüber nachdenken würde. Nur glaube ich irgendwie nicht, dass das passieren wird, um ganz ehrlich zu sein.
Carsten? Also das glaube ich auch nicht. Dafür ist er, glaube ich, zu gefestigt und ich glaube, er, ja, auch wenn das spontan war, er hat sich das, glaube ich, sehr gut überlegt, weil so ist es halt so, er ist halt immer Weltmeister. Ne? Er wurde ja nie geschlagen, man kann ihn immer gut vermarkten, er ist halt als Weltmeister zurückgetreten, er ist noch, steht noch voll im Saft, ist ja nicht ganz doof, ja, also er ist auch businesstechnisch ganz klar vorne dabei und ja, der macht jetzt die Karriere nach der Karriere, könnte mir vorstellen, dass er vielleicht beim Formel-E-Team von Mercedes einen Posten übernimmt. Sonst sieht man ihn ja halt im Paddock bei der Formel 1. Gut, mit Robert Kubica wird es wohl nichts. Ja? Aber noch nicht, vielleicht kommt das noch. Also ich glaube, der ist ganz klar darauf gepolt, jetzt das hinter den Kulissen zu machen. Ich glaube nicht, auch nicht für Ferrari, dass er sich da nochmal ins Auto setzen wird.
Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Michael Schumacher sich dann für Mercedes nochmal ins Auto setzt. Also
ja, weil Michael Schumacher ist ja ein anderer Typ gewesen als Nico Rosberg.
Also ehrgeiziger und bissiger.
Der brauchte das ja. Also der ist ja, hat ja auch dann 2007 den Ferrari getestet, ist ja Motorradrennen gefahren und sowas. Und da war es irgendwie so ein bisschen logisch. Er wäre ja 2009 schon fast zurückgekehrt. Der hätte, glaube ich, auch niemals aufgehört eigentlich. Vielleicht gab es da politisch auch so ein paar Sachen. Und das ist Nico Rosberg nicht. Ja? Also, ja. Definitiv nicht.
Er ist halt der nette Junge von nebenan.
Ja, so ein bisschen, ne? Das ist schon richtig. Ich glaube, er hat sich gesagt, so 10 Jahre, bin Weltmeister geworden, habe alles erreicht. Ich lasse es.
Also meiner Meinung nach wollte er halt nur das schaffen und dann halt, ja. Ja. Ist irgendwie vielleicht seinem Vater beweisen oder wie auch immer und ja, so wie gesagt, wie von Vettel und Hamilton und Schumi, so dieser letzte Biss, der hat mir bei Rosberg immer so ein bisschen gefehlt.
Ja, vielleicht hat er auch so ein bisschen das Talent gefehlt, ne? Das muss man auch sagen.
Kann man auch so sagen.
Ich glaube, da kommt auch noch was anderes dazu, nämlich, dass viele von diesen ultra erfolgreichen Rennfahrern, die nochmal zurückgekehrt sind, einfach nichts anderes zu tun hatten im Leben. Ja. Also ich glaube, die hatten tatsächlich außerhalb der Formel 1 nichts, womit sie ihr Leben füllen konnten. Und daraus entstand dann auch die Sehnsucht, wieder irgendwas in die Richtung zu tun. Wohingegen Nico Rosberg ist schon einschätze als einen, der einen sehr breiten Horizont hat und auch intellektuell sicherlich die Gabe hat, andere Dinge zu tun, als nur Rennen zu fahren. Ohne das despektierlich zu meinen, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, Nico Rosberg kann sein Leben mit sehr vielen verschiedenen Dingen füllen. Und das konnten vielleicht andere, die dann irgendwann mal zurückgekehrt sind, auch in ganz anderen Sportarten, Björn Borg zum Beispiel und so weiter, die konnten das vielleicht nicht so gut wie er. Er wirkt für mich tatsächlich so, als hätte er auch Freude an dem, was er danach tut. Und dieses unbändige Verlangen, einfach wieder Rennen zu fahren, weil er nur dafür bestimmt ist, das sehe ich bei Nico Rosberg nicht ganz so ausgeprägt.
Ich wüsste jetzt aber auch keinen, der zurückgekehrt ist und dann nochmal richtig gut war. Also da fällt mir jetzt auch keiner ein.
Naja, aber Schumi war auch nur ein Podium, ne?
Ja gut, Alain Prost ist gut, wobei das war ja kalkuliert.
Richtig, stimmt.
Ne? Das war ja ganz bewusst so gemacht. Aber sonst. Ja.
Niki Lauda natürlich auch, dürfen wir auch nicht vergessen. Lauda,
ein Landsmann. Ja, da hast du recht. Aber sonst gab es es halt auch noch nicht so oft. Nigel Mansell war ja danach auch nicht mehr so gut. Seine Zeit mit McLaren legendär damals. Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, das war es wirklich gewesen für Nico Rosberg. Warum sollte er es auch machen? Ja? Wie schon gesagt, er ist ja immer Weltmeister. Er wurde nie geschlagen und sobald er wieder ins Auto, ja, und stell mal vor, er fährt jetzt wieder und wird dann Sechster oder so, dann ist dieser ganze Glanz, den diese eine Weltmeisterschaft hatte, die er sich hart erkämpft hat, ja, die Sebastian Vettel ihm im letzten Rennen ermöglicht hat, indem er einfach hinter ihm geblieben ist, ja, die ist dann einfach weg. Und deswegen, der hat genug zu tun. Der hat jetzt mehr zu tun als sonst. Ja? dadurch, dass er ja als Weltmeister zurückgetreten ist und nicht als Sechster, ja, so wie ein Felipe Massa jetzt, der einfach irgendwo jetzt, keine Ahnung was, kriegt er ja jetzt halt die Angebote und darf sich irgendwie zu Markus Lanz setzen und was weiß ich was und hier und da und so und so. Das wird er sonst gar nicht kriegen und deswegen war das gar nicht so doof.
Carsten, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ja. Zum Formel 1 Jahr 2017. Bist du froh, dass die Formel 1 weiter bei RTL läuft?
Bitte?
Bist du froh, dass die Formel 1 weiter bei RTL läuft?
Also ich bin froh, dass Herr Danner halt da noch ein bisschen seine Kommentare abgibt, aber den Wasser muss ich jetzt nicht haben, ne?
Wäre es Zeit, bei RTL mal für neuen Wind zu sorgen, für frischen Wind zu sorgen, mal Wasser, König und Ebel abzusetzen, neue Leute ranzulassen?
Ja, ich finde, der Wasser bringt halt seine, ich meine, das kann man ja auch mal hier und da machen, aber ich finde, der ist dann teilweise einfach zu parteiisch und
ach Quatsch, der ist ja nicht parteiisch.
Bitte. Ja, so ein bisschen.
Kommen wir da hin.
Nee, aber was ich eigentlich nochmal fragen wollte, und zwar 2018, jetzt haben wir ja ein Jahr 2017 die Autos gehabt und drei Top-Teams, die wirklich in der eigenen Liga gefahren sind, sag ich mal. Und dahinter haben die alle ihr eigenes Rennen gefahren. Seht ihr das 2018 wieder enger und eine Überraschung, dass vielleicht jemand in die Top 3 wieder rein kann? McLaren zum Beispiel oder so?
Also ich ergreife mal das Wort rein. Der Wahrscheinlichkeit nach kann ich mir das gut vorstellen, dass das Feld enger zusammenrückt, weil es war fast immer so in der Formel-1-Geschichte, wenn an einem Reglement dramatisch was geändert wurde, haben sich erstmal die Top-Teams oder die mit dem meisten Geld an der Spitze ein bisschen abgesetzt. Und je länger dann ein Reglement stabil war, desto mehr ist das Feld zusammengerückt. Und ich glaube, das wird unweigerlich passieren. Und dann haben wir zusätzlich natürlich noch die Konstellation, dass von hinten zwei Teams sehr großes Potenzial haben, auch nach vorne zu drücken, nämlich sehe ich das beim Renault-Werksteam, vielleicht noch nicht 2018, aber zumindest mittelfristig, und B natürlich auch bei McLaren. Also wenn der Renault-Motor einigermaßen gut funktioniert, McLaren, das Chassis war, glaube ich, schon recht konkurrenzfähig, besonders gegen Ende der Saison. Potenziell kann ich mir durchaus vorstellen, dass da 4 bis 5 Teams zum erweiterten Favoritenkreis gehören in den nächsten paar Jahren.
Und, was man nicht vergessen darf, nächstes Jahr haben wir das Halo. Ich glaube, wer damit am besten umgeht, der hat ganz gute Chancen, weil das beeinträchtigt natürlich die Aerodynamik der Autos. Und wie schon gesagt, vielleicht gibt es da interessante Lösungen. Ja? Vielleicht gibt es da jemanden, der auf die Idee kommt, auf die andere nicht kommen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich.
Kann man auf dem Halo wohl so kleine Spoiler machen? Könnte Force India da profitieren?
Ja, darf man.
Da siehst du. Dann haben wir doch unser viertes Team tatsächlich schon wieder.
Ja, oder McLaren. McLaren, glaube ich, die große Wundertüte.
Ach, ich glaube, McLaren wird einfach auch jetzt wieder schon wieder überbewertet von dir. Das ist dieses Jahr schiefgegangen, das wird nächstes Jahr genauso schiefgehen.
Ich habe gesagt, die große Wundertüte. Ja. Nicht gesagt, sie werden Konstrukteursweltmeister. So was würde ich nie sagen. Ja. Gesagt, Wundertüte. Ich glaube, realistische Einschätzung, McLaren, die werden um Platz 6, Platz 7 regelmäßig mitfahren.
Na, das wäre.
Also bei Wundertüte bin ich auch gespannt mit Toro Rosso, ne? Und Honda.
Ich glaube, Toro Rosso wird nächstes Jahr nicht gut.
Ich fände es total geil, wenn Toro Rosso wesentlich besser ist als McLaren. Einfach nur darum.
Das wäre sackstark, muss man sagen.
Dann könnte man mit Alonsos Worten sagen, Karma.
Genau.
Ja, wie immer, ne?
Ja.
Genau.
GP2-Engine, der Renault.
Aber gut. Alonso hat ja genug Beschäftigung nächstes Jahr.
Das stimmt. Genug anderes zu tun. Carsten, hast du noch was? Oder dürfen wir dich in die Feiertage entlassen?
Erstmal vielen Dank. Wirklich. War eine tolle Sendung, die ich dieses Jahr das erste Mal gehört habe. Und das auf jeden Fall weiter verfolgen werde. Und auch nächstes Jahr endlich mal bei dem Tippspiel dann dran teilnehmen. Das habe ich zu spät alles mitbekommen. Und wir werden uns dann nächstes Jahr wieder hören.
Das machen wir auf jeden Fall. Schöne Feiertage. Komm gut ins neue Jahr.
Euch auch. Guten Rutsch. Und vielen Dank, dass ich Fragen stellen konnte.
Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss.
Schönen Abend. Tschüss.
Kevin, vielleicht eins noch zum Ausgangspunkt, und ja, das war ja Nico Rosberg und RTL. Ich glaube, dass Nico Rosberg der RTL-Übertragung sehr, sehr gut tun wird, weil bei allem Respekt vor Niki Lauda war es da doch mal Zeit, auch wieder frischen Wind reinzubringen. Und Nico Rosberg hat natürlich das Riesenasset, dass er sich sehr gut ausdrücken kann, dass er immer noch sehr, sehr nah dran ist an der Formel 1 und auch als Fahrer. Also er weiß sehr genau, was da im Cockpit passiert. Timo Glock ist schon ein paar Jahre länger her, aber trotzdem, glaube ich, auch sehr gut geeignet. Also ich glaube, dass die beiden dazu beitragen können, dass RTL sich vielleicht zwar weiterhin natürlich Boulevardesque positioniert, aber trotzdem ein bisschen mehr Fachkompetenz reinbringt. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass die RTL-Kollegen nicht fachkompetent sind. Das sind sie bestimmt, aber man hat halt sich anders positioniert einfach in den vergangenen Jahren. Und ich habe große Hoffnung für alle Free-TV-Zuschauer in Deutschland, dass Nico Rosberg sie sozusagen noch ein bisschen näher an die Formel 1 reinbringen kann.
Lass uns doch mal über diesen RTL-Deal sprechen. 3 Jahre weiter Formel 1 bei RTL. Alle Rennen, ja, nicht irgendein Modell, wo ein anderer Anbieter, sagen wir mal Sky, ja, 70% der Rennen hat und RTL irgendwelche 30%. Nein, alle Rennen bei RTL im Free-TV mit Heiko Wasser, mit Christian Danner, Florian König, Nico Rosberg und Timo Glock.
Kai Ebel.
Ja, den habe ich, ja, den habe ich vergessen.
Nicht vergessen.
Ja. Ne? Ich freue mich auch auf Hockenheim. Danke Hockenheim, ihr wartet immer klasse. Ich warte schon auf diesen Spruch, schon jetzt. Ja, was machen wir jetzt mit Sky, Christian? Ich meine, es gibt jetzt immer wieder so diese Gerüchte, macht Sky es weiter überhaupt dann jetzt und wird es noch vor Jahresende eine Verkündung geben? Wahrscheinlich ja nicht. Also es gibt ja viele Quellen, die auch sagen, es wird dann erst im Januar oder im Februar bekannt gegeben, was Sky dann wirklich macht. Oder siehst du jetzt wirklich noch die Gefahr, dass Sky da komplett rausfällt und wir tatsächlich die Formel 1 bei Eurosport oder so sehen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann zum jetzigen Zeitpunkt. Wovon ich aber fast fest ausgehe, ist, dass es begleitend zu RTL auch irgendeinen Pay-TV-Anbieter gibt, der sich dann eben diametral zu RTL positionieren wird, also versuchen wird, das etwas mehr auf Technik, Fachkundigkeit, lechzende Publikum abzugreifen. Alles andere würde mich sehr überraschen. Ob das dann Sky ist oder nicht, ich glaube, das ist letztendlich eine rein finanzielle Frage. Und da geht es wahrscheinlich nur um die Schmerzgrenze von Sky. Wie viel sind die Kollegen bereit zu bezahlen für die Formel-1-Rechte?
Was ich aber ganz interessant fand, ist ja wirklich, dass die Teams dann gesagt haben, wir möchten nicht, dass in Deutschland wirklich alles exklusiv im Pay-TV ist. Ole, das hätte ich gar nicht. Also klar, ich habe schon erwartet, dass es Teams gibt, die das eventuell gut finden würden. Aber ich sagte natürlich auch, wenn ihr es exklusive habt, dann gibt der Pay-TV-Anbieter, der es exklusiv nimmt, ja auch mehr Geld. Das ist ja dann auch erstmal positiv. Aber so war Mercedes ja super hinterher, dass die Formel 1 weiter bei RTL läuft. Ist natürlich für alle Fans super gut, die kein Geld für die Formel 1 bezahlen wollen in dem Fall. Aber trotzdem ein starkes Zeichen seitens der Teams.
Ja, Deutschland ist natürlich auch ein großer Markt, ein wichtiger Markt, finanzstarker Markt. Und Mercedes ist ja immer noch ein deutsches Team. Das heißt, wenn die jetzt sagen, ach nee, wir wollen doch gar nicht, dass unsere Autos im Free-TV laufen, ist uns eigentlich egal, dann werden sie halt auch schön doof. Ne? Und das darf man nicht vergessen, auch wenn natürlich nur der Name so ein bisschen und der Vorstand in Deutschland ist, alles andere ist ja britisch, aber das darf man dann, glaube ich, nicht unterschätzen und gerade ist es, glaube ich, sehr wichtig. Zumal auch Michael Schumacher aus dem Land kommt, ja, der größte Formel-1-Fahrer aller Zeiten und erfolgreichste. Deswegen ist es, glaube ich, schon nicht unwichtig. Also es gab ja auch einen Aufschrei, schon als es nur die Überlegung gab, dass es vielleicht teilweise in Pay-TV wandelt, im Internet, ja, in Facebook-Gruppen etc., dass man das ja überhaupt nicht machen kann. Und jetzt waren sie alle erleichtert, dass sie jetzt doch nicht Geld ausgeben müssen dafür, sondern ihr Geld weiterhin für irgendwelchen sinnlosen Kram ausgeben können. Generell ist das natürlich super, ja, im Free-TV und im Pay-TV. Es ist halt aber auch so ein bisschen doppelt gemoppelt irgendwie, ne? Also man bräuchte ja eigentlich nur eins. Man bräuchte ja eigentlich theoretisch nur Free-TV. Deutschland ist natürlich auch ein Land, wo Pay-TV nicht funktioniert. Ja, weil die Leute natürlich verwöhnt sind, weil es das hier erst sehr spät gab und es nie wirklich funktioniert hat. Auch wenn es jetzt zum Beispiel bei DAZN laufen würde, da würde sich natürlich unser Kollege Ruben Zimmermann sehr freuen, aber das wird wahrscheinlich auch eher nach hinten losgehen, das wird sich wahrscheinlich auch keiner holen. Selbst da sind die Leute kritisch, ja, die Leute sind ja schon bei Netflix kritisch, hab mal Leute gehört, die haben gesagt, ja, wir überlegen jetzt, ob wir uns das anschaffen, ob wir darin investieren, also in 9,99 im Monat, also das ist so ein deutsches Denken einfach. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass es im Free-TV läuft. Ich denke, Nico Rosberg ist eine Chance, weil Nico Rosberg natürlich ein bisschen Chamäleon ist. Ja, also er kann sich immer an die Klientel wunderbar anpassen. Und das könnte vielleicht ganz gut sein. Ich bin aber wirklich gespannt, wo es in dem Pay-TV läuft. Also es gab ja das Gerücht, dass Sky nicht genug geboten hat. Das wäre natürlich richtig bitter für Sky. Dann läuft er nur noch Handball und Golf. Ja, das ist auch nicht so geil. Und Fußball natürlich, klar. Aber
war auch nicht mehr alles. Ja. Also
das ist nee, doof. Eben, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das Ding ist ja auch durch. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es weiterhin auf Sky laufen würde. Ich glaube, das ist natürlich, wie gesagt, es ist wichtig für den Markt schon, dass es im Free TV läuft, weil natürlich, man muss auch sagen, die Zuschauerzahlen in Deutschland, wir haben gerade über Hockenheim gesprochen, schwierig.
Ja, wir sind ja immer schon mal drei mehr jetzt.
Ja, drei mehr. Okay. Das stimmt. Freuen sich die. Gehen wir auf die, was ist das da?
Ich gehe nur auf die Mercedes-Tribüne. Ich unterstütze die deutschen Teams. Das Geld geht 100% zu Mercedes.
Ich meine die hier, was ist das, Südtribüne oder so, die mit dem hohen Dach da, mit der hohen Dings, die da angebaut wurde, wo die Karte 550 Euro kostet oder so.
Ja.
Das mache ich. Da gehe ich hin. Sitze ich als Einziger da.
Da geht er hin, Ole Waschkau. Ja, wir sind sehr gespannt darauf, ob Sky das weiter behält. Ich weiß nur, wenn die Formel 1 von Sky weggeht, dann bin ich auch bald weg.
Ja, Sky. Ich auch.
Aber weil, ganz ehrlich, ich glaube, das geht Sky auch im Arsch vorbei. Ja, wenn wir das jetzt hier sagen. Hauptsache,
es ist weiterführen. Wir haben ja, hallo, Bundesliga.
Ja, auch nicht mehr
lang. Und die österreichische Bundesliga.
Aber mein Sky, euer Österreich-Paket wird mir jetzt weggenommen. Jetzt kann ich gar nicht mehr die österreichische Liga
gucken. Wolltest du nicht Wolfsberger AC gegen Austria Wien gucken oder so?
Ja, doch.
Mit Carsten Janka?
Deswegen ja. Klar. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen wieder zur Formel 1. Christian, wir haben eine Frage reinbekommen per Mail von Jens. Er schreibt, in Bezug auf das neue Motorenreglement von 2018, wenn nur noch drei Antriebsstränge pro Fahrzeug benutzt werden dürfen, läge da nicht der Gedanke nahe, dass man trotzdem vier oder mehr benutzt und einfach eine Strafversetzung in Kauf nimmt? Warum sollte ich einen Motor drosseln, nur damit der länger hält, wenn ich mit der alten Konfiguration so überlegen bin, dass ich allen auf- und davonfahren kann? Ich hoffe dann einfach auf maximale Punkteausbeute und starte dann einfach mal wegen der Strafversetzung von weiter hinten und gewinne trotzdem. Es hat sich ja gezeigt, dass sogar vier Antriebseinheiten im Jahr 2017 kaum realistisch waren. Fast die Hälfte aller Fahrer brauchte mehr als vier Motoren. Der Schnitt lag bei 5,1 Motoren pro Fahrer. Ohne Honda-Motoren wären es 4,6. Was denkt ihr darüber?
Also die große Frage ist natürlich, wie viel musst du den Motor tatsächlich drosseln, um drei statt vier Rennen zu schaffen? Ich glaube, dass das für die Top-Teams nicht das ganz große Problem sein wird. Ich finde die Regel per se nicht gut. Da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, dass diese Grid-Versetzungen eine absolute Katastrophe für die Formel 1 sind. Führt zu ganz praktischen Problemen. Vielleicht kann ich da mal so aus dem Redaktionsalltag, aus dem Nähkästchen plaudern. Die Kollegen aus dem Network haben sich teilweise die Mühe gemacht, die Startaufstellung der Formel 1-Rennen im Retro-Design der 90er Jahre für YouTube-Clips zu produzieren. Das war in den meisten Fällen dann direkt wieder hinfällig, weil sich am Sonntagmorgen noch irgendwas geändert hat. Also diese Regel mit den Grid-Penalties ist ein Unding, die kommen natürlich nicht nur von den Motoren her, aber drei Motoren für eine Formel-1-Saison ist natürlich schon relativ heftig. Ganz gezielt zu sagen, wir bauen jetzt vier Motoren für diese Saison und nehmen dann Strafversetzungen in Kauf, habe ich noch nie konkret drüber nachgedacht, aber why not? Weil es gibt Strecken, wo du vielleicht tatsächlich für einen Motor nicht so sehr bestraft wirst, wenn du den wechselst, also überall dort, wo du leicht überholen kannst. Aber wie viel es dann tatsächlich bringt, wenn du ein bisschen mehr Power abgreifen kannst, ist halt die große Frage. Und das heißt ja auch nicht, dass ein Motor, wenn du den höher oder niedriger drehst, deswegen automatisch planmäßig genau am Punkt X in die Luft geht. Das ist ja auch nicht so einfach zu kalkulieren. Also ich gehe schon davon aus, dass die meisten Teams versuchen werden, ihre Motorenplanung so hinzutrimmen, dass die mit drei durchkommen. Aber das werden mit Sicherheit manche nicht schaffen. Und das kann dann am Saisonende vielleicht eine mitentscheidende Rolle spielen, klar.
Die Leitungen sind offen. Ihr könnt anrufen. Wir sind noch bis 21 Uhr für euch da. Die Telefonnummer ist 0228 8236 9469. Bei Skype könnt ihr dabei sein, wenn ihr unter kevin.scheuren mich mal sucht, hinzufügt, dann mich anruft. Dann kann ich euch in die Konferenz hier mit reinholen und dann seid ihr live on air auf meinsportradio.de bei Starting Grid. Und wenn ihr bei Twitter mitdiskutieren wollt, Hashtag Starting Grid MSR, live. Und natürlich auch per Mail, wenn ihr wollt. kevin.scheuren@meinsportradio.de. Ture hat uns Fragen geschickt. Ole, die erste Frage ist, warum hat sich Hamiltons Kopfschutz im Baku gelöst?
Ja, das ist die große Frage, die ich mir auch stelle. Nein, wahrscheinlich, weil er einfach nicht fest war. Ne? Es gab, glaube ich, kam, glaube ich, sogar danach irgendwie raus, dass irgendein Mechaniker einfach eine Schraube einfach nicht festgezogen hat. Ganz, ganz simpel.
Ist es so simpel, Christian?
Ja, es ist relativ simpel. Tatsächlich war der Mechanismus wohl auch so, dass das passieren kann in der Hitze des Gefechts, und den hat Mercedes dann auch nach dem Rennen in Baku direkt angepasst, sodass es dann auch nicht mehr passiert ist. Aber es ging tatsächlich, wie Ole richtig sagt, um einen Schraubmechanismus, der nicht perfekt funktioniert hat. Und dann das in Kombination mit Human Error hat dazu geführt, dass sich das Ding gelöst hat bei Lewis Hamilton.
Und wir haben eine Frage von Ture bekommen, die natürlich auch unseren Stammhörer Corbinian Jetzelsberger brennend interessieren wird, den ich eigentlich noch erwarte heute Abend. Also Corbinian, ja, wenn du zuhörst, ne? Wir möchten über Romain Grosjean mit dir sprechen. Wir möchten erfahren, warum man Fan von ihm sein kann. Also ich möchte das gerne erfahren. Die zweite Frage von Ture war, Christian, warum hatte Haas so viele Bremsprobleme in diesem Jahr?
Ja, wir haben ja im Off, bevor wir die Sendung begonnen haben, schon kurz drüber gesprochen. Eine Frage, die für mich nicht zu beantworten ist, weil das Thema zieht sich bei Haas jetzt schon seit 1,5 Jahren hin. Und sei es nun das Bremsprodukt von Brembo oder von Carbon Industry, beides sind ja Hersteller, die Bremsen produzieren auch für andere Teams, und bei allen anderen funktioniert es irgendwie, nur bei Haas nicht. Also kann es eigentlich nur teamseitig irgendwo begraben liegen, aber ich denke, das kann wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal Günther Steiner richtig beantworten, was das Problem ist, weil sonst hätten sie es eh schon gelöst. Also das ist für mich tatsächlich eines der großen Mysterien, weil es eben ein Teil ist, das nicht exklusiv beim Haas zum Einsatz kommt, weil dann wird man noch irgendwie versuchen können zu erklären oder zu durchschauen, was da passiert. Aber dadurch, dass das gleiche Produkt ja auch in anderen Autos zum Einsatz kommt und da überhaupt keine Probleme macht, das macht so ein bisschen schwierig verständlich, warum Haas das nach so langer Zeit nicht auf die Reihe kriegt. Weil angefangen hat das ja alles schon 2016, das dürfen wir nicht vergessen.
Das ist richtig. Also es zieht sich so durch die Formel-1-Geschichte von Haas, und wir hoffen, dass sie es 2018 in den Griff bekommen. Dann ja weiterhin mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Ja, also
wir lieben sie.
Wir lieben sie, wir wollen über sie sprechen mit euch. 0228 8236 9469 ist die Telefonnummer. Kevin.Scheuren bei Skype, ruft an, dann seid ihr sofort hier live in der Sendung, und wir sprechen über alles das, worüber ihr sprechen wollt. Wir sprechen auch gleich über unsere Awards. Wir haben ja schon ein, zwei rausgehauen, die werden wir jetzt gleich zusammen mit euch ausdiskutieren, ausklamüsern. Machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid Live, dem Formel 1 Jahresabschluss auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hier ist Starting Grid Live, der Formel 1 Jahresabschluss von meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, an meiner Seite Ole Waschkau, mein Co-Moderator, und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de. Die beiden Portale, die jedes Motorsportformat und natürlich Starting Grid Live und auch Starting Grid sonst auf meinsportradio.de präsentieren. Hallo Christian. Und er ist in der Leitung. Wir haben ihn gerufen. Er ist da. Corbinian Jetzelsberger. Hallo Corbinian. Und jetzt kommen wieder die technischen Probleme von ihm und er ist nicht da. Er ist aber da. Corbinian, wir hören dich nicht. Check mal alle deine Kabel. Vielleicht ist er so wütend darüber, dass wir jetzt schon so über Haas gesprochen haben.
Ja, aber er freut sich so.
Ich weiß auch nicht.
Er freut sich so. Das kann natürlich auch sein.
Corbinian, wir versuchen Haas das nochmal. Wir versuchen das nochmal. Das ist ja kein Problem, da sind wir Kumpel. Wir können schon mal einen unserer Awards besprechen. Ganz, ganz kurz. Und zwar das Rennen der Saison. Und da waren wir uns alle sehr einig, dass das Baku war, Christian. Das ist eigentlich sehr eindeutig. Das war ein Rennen, da gab es jede Menge Geschichten. Und wir haben, glaube ich, alle noch am meisten diesen Rempler zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton im Kopf.
Ja, da war wirklich alles drin. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zu Baku ja auch eine 2-Stunden-Sondersendung gemacht damals. Ja. wo wir richtig viel zu besprechen hatten, auch mit Christian Klien. Da war ja nicht nur der Rempler, da waren ja mindestens 3-4 Fahrer, die das Rennen hätten gewinnen können. Ich erinnere mich dann auch an ein paar tolle Überholmanöver in diesem Rennen. Danny Ricciardo, fantastisches Manöver gesetzt. Da hat angefangen diese Kontroverse zwischen den Force Indias, die sich vielleicht auch gegenseitig den Sieg gekostet haben. Also es war wirklich ein unglaubliches Rennen. Und dann fährt Lance Stroll quasi wie aus dem Nichts aufs Podium und er verliert in der letzten Runde noch den zweiten Platz. Also ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, aber das war echt eins der tollsten Rennen der letzten Jahre, finde ich.
Und wer war auf Platz 3, Ole?
Ja, Lance Stroll.
Ja, und der ist der Rookie der Saison.
Ja, also die Überleitung, also die wusste dir wirklich. Ja, ist schon.
Hier weiß einer, was er tut. Ja, ich weiß auch, was er tut. Also Lance Stroll ist ja auch so ein kontroverser Charakter, ne? Da scheiden sich ja die Geister, was man von ihm halten soll. Am Anfang der Saison haben wir ihn, glaube ich, alle belächelt. Ich glaube, Christian war auf jeden Fall der Neutralste. Ja, natürlich ist er der Neutralste. Aber hat sich echt gemausert über die Saison und profitierte natürlich auch davon, dass Felipe Massa echt kein gutes Jahr erwischt hat. Aber trotzdem kann man im Endeffekt sagen, auch wenn Christian richtig sagt, so richtig hat es keiner verdient, diesen Award zu bekommen. Am ehesten aber dann doch Lance Stroll, Ole, ne?
Ja, man muss halt auch sagen, es gab außer Lance Stroll, glaube ich, auch gar keinen richtigen Rookie.
Ja, ich habe es halt ein bisschen breiter gefasst. Man hätte Ocon zum Beispiel reinnehmen können.
Weil Esteban Ocon ist schon Rennen gefahren, 2016, Stoffel van Dorn ja auch. Ja? Also deswegen vom Ding, aber so von Erwartungshaltung zu Ergebnis ist, glaube ich, wirklich Lance Stroll der Titel im ersten zu geben. Weil Stoffel van Dorn ist eigentlich die größte Zeit der Saison und völlig unterm Radar gefahren, ja. Hatte natürlich auch einfach ein katastrophales Auto. Also das kannst du gar nicht richtig bewerten. Und Esteban Ocon war natürlich, ja, das war so ein bisschen das, was man von ihm erwartet hatte. Von Lance Stroll hat man ja nichts erwartet. Da hat man ja gedacht, der ist nach 3 Rennen wieder weg. Dann war ja auch der Start der Saison nicht wirklich gut. Und Probleme. Dann hat er in Montreal ja den ersten Punkt geholt, was ja auch schon eine gute Leistung war. Und dann dieses Rennen in Baku, was natürlich, sind wir ja beim Thema, ja, Glück, bla bla bla, sicher, aber es muss halt auch erstmal zu Ende fahren, ne? Das ist ganz klar, dass er dann noch auf den letzten 100 Metern den zweiten Platz verloren hat, das ist natürlich schade, aber das macht's ja, also muss man schon mal sagen, war dann schon richtig gut. Er war ja auch in der Fahrer-WM nah an Felipe Massa dran. Felipe Massa hat ja selbst gesagt, er hat ein fantastisches Jahr hinter sich, bin ich mir nicht so sicher. Aber auch das Ding in Monza, also das Ding in Monza fand ich noch besser als Marco. Also diesen zweiten Platz in dem Regen-Qualifying, das muss man erstmal machen. Und ich glaube, Lance Stroll ist besser, als er gemacht hat. Er hat natürlich mal auch Rennen gehabt, wo er überhaupt nichts gerissen hat. Aber es war seine erste Saison, er ist 18. Und für das, da waren so wirklich schon so 2-3 Sternstunden dabei, wo man wirklich sagen kann, dass man den auch nicht unterschätzen sollte in den nächsten Jahren. Er hat es natürlich schwer aufgrund der Millionen, die sein Vater da reinsteckt. Aber er kommt mir immer so ein bisschen zu schlecht weg.
Corbinian, hörst du uns? Nein. Offensichtlich nicht. Corbinian, ruf mal bitte auf der 0228 8236 9469 an. Dann machen wir das über Telefon, denn über Skype scheint es offensichtlich nicht zu funktionieren. Schade drum, aber ruf an 0228 8236 9469 und dann sprechen wir über Telefon miteinander. Der Teamchef der Saison, Christian, da sind wir uns alle nicht so richtig einig gewesen. Ich habe Rob Fearnley vorgeschlagen, der ja nur ja sowas wie der Deputy von Vijay Mallya ist, der ja eigentlich Teamchef ist, aber trotzdem finde ich einen richtig guten Job gemacht hat dieses Jahr. Ole hat Zac Brown vorgeschlagen von McLaren Honda, ja, und dein Kandidat war Toto Wolff. Auf wen einigen wir uns denn jetzt?
Ja, ganz schwierig, aber ich beginne einfach mal mit der Argumentation für meinen Kandidaten und entschuldige mich dafür, dass gerade mein jährlicher Post-Season-Schnupfen zu Beginn scheint. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch halbwegs verstehen. Ja, Toto Wolff für mich deswegen der Teamchef des Jahres, weil ich glaube, dass er die ersten 3 Jahre oder die ersten drei Erfolgsjahre, wo Mercedes Weltmeister wurde, sehr, sehr viel profitiert hat von der Basis, die Ross Brawn gelegt hat, weil das Reglement war stabil, das heißt, dieser tolle Motor kam voll zum Tragen. Aber jetzt hat sich von 2016 auf 2017 bei Mercedes doch einiges verändert. Mit Paddy Logan, einer der technischen Väter dieses Autos, weg. Das Reglement hat sich dramatisch verändert. Und trotzdem hat es dieses Team, diese Teamstruktur geschafft, sehr erfolgreich zu sein. Und das spricht einfach für die Breite, die dieses Team hat. Also auch wenn mal prominente Kandidaten weggehen, Nico Rosberg war ja auch noch so einer, gibt es dann die Leute, die das abfedern können. Und deswegen war für mich 2017 so richtig die Meisterprüfung für dieses Teammanagement um Toto Wolff. Und Toto Wolff ist ja eigentlich nur Stellvertreter für mehrere Personen natürlich, die da im Hintergrund wirken. Aber er ist der Frontman, ganz klar, und davor ziehe ich meinen Hut, auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit ihm bin, aber diese Leistung, die da erbracht wurde und jetzt auch schon über mehrere Jahre hinweg, die ist, glaube ich, neidlos anzuerkennen.
Ja, ich habe mich für Rob Fearnley entschieden, weil Force India für mich ja auch das Team der Saison ist, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Hat einen hervorragenden Job gemacht, hat auch diese Querelen zwischen Esteban Ocon und Sergio Perez meiner Meinung nach bestmöglich wegmoderiert und es ging ja dann am Ende auch zwischen den beiden und das Team macht einfach Jahr für Jahr einen richtigen Sprung und er ist da auch ein Teil von und deswegen ging meine Nominierung an Rob Fearnley. Warum Zac Brawn, Ole?
Ich finde, er ist einfach ein cooler Typ. Ja, erstmal das. Und ich finde, er hat die Situation bei McLaren einfach sehr gut und ruhig nach außen hin gehandelt. Natürlich bestimmt, ja. Aber das war alles, ja, das war nicht so hitzig und so aufgeregt, so wie man das sonst vielleicht kennt. Und generell auch. Ich finde, er bereichert so ein bisschen die Formel 1. Ja, ich finde das ganz gut, so diesen Ansatz. Auch diesen Marketing-Ansatz, ja, den McLaren ja verfolgt, auch wenn es sportlich läuft zwar nicht gut, aber wir vermarkten es trotzdem so, als wären wir die Allergeilsten. Mit dem Ding dann mit Fernando Alonso in Indianapolis. Ja, und generell, ich glaube, der tut einfach der Formel 1 und der tut auch McLaren gut. Ja, und ich finde, sie sind doch, wenn man sich das Ende des Jahres anguckt, gut aus dieser Krise herausgekommen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt auf nächstes Jahr.
Ja, und auf wen einigen wir uns jetzt?
Toto Brawn. Keine Ahnung.
Toto Brawn. Christian, du darfst als Experte, darfst du jetzt entscheiden, wer es wird.
Ja, dann bin ich natürlich ganz egoistisch und vergebe den Award an Toto Wolff, weil er hat noch ein sehr kräftiges Argument auf seiner Seite und das heißt WM-Titel. Und das ist eigentlich ein Totschlagargument. Ah,
okay. Dann muss er aber auch hier in die Sendung kommen und den Award abholen.
Ah.
Vielleicht können wir das ja arrangieren, mal sehen.
Du hast die Nummer von ihm, oder? Gib mal eben rüber. Ruf mal direkt an.
Toto, herzlichen Glückwunsch. Gesagt, wenn du anrufst.
Wow. Ja, dann kommen wir zum Team der Saison. Force India ist das geworden. Wir hätten Mercedes nehmen können. Das wäre die einfache Variante gewesen. Aber in diesem Fall wurde Christian einfach überstimmt. Denn Ole und ich haben uns für Force India ausgesprochen. Christian für Mercedes. Natürlich auch da der WM-Titel im Hintergrund. Aber wir haben es auch in der letzten Saisonrückschau hier auf meinsportradio.de gesagt. Die könnt ihr euch im Archiv anhören. Force India ist das Team, was aus den wenigsten Möglichkeiten eigentlich das meiste gemacht hat. Das effizienteste Team der Formel 1. Zwei Fahrer, die richtig Bock auf Gewinnen haben. Aber das gibt natürlich der Force India noch nicht her. Aber Christian, ich glaube, du kannst dich auch mit Force India als Team der Saison abfinden, oder?
Ja, absolut. Und das ist doch ein salomonisches Urteil, dass wir Toto Wolff zum Teamchef des Jahres machen und dafür Force India zum Team des Jahres. Was du angesprochen hast, gerade mit den kleinsten Mitteln und sehr viel draus gemacht, das steht neidlos anzuerkennen, weil Force India gehört vom Etat her nicht auf Platz 4. Und was ich noch viel beeindruckender finde, ist, dass dieses Team schon seit Jahren eigentlich immer auf diesem Level boxt und fast noch in den letzten Jahren immer noch einen kleinen Schritt weiter nach vorne gemacht hat. Das ist eigentlich fast unmöglich. Irgendwie kriegt es dieses Management aber hin. Es laufen da auch nicht wahnsinnig viele Leute weg, obwohl die teilweise höher dotierte Angebote anderswo haben. Ich finde, Force India trifft auch immer sehr, sehr gute Fahrerentscheidungen. Also man hat da mit Esteban Ocon und Sergio Perez, auch wenn es dann und wann mal geknatscht hat dieses Jahr, eine echt gute Mischung aus ein bisschen Erfahrung und Jugend gefunden. Wie wir schon gesagt haben heute, Ocon ist sicher ein Mann der Zukunft. Also da macht Force India einfach sehr vieles richtig und sie tun das auf eine sehr unauffällige und zurückhaltende Art und Weise und das verdient Respekt.
werden wir über Momente der Saison sprechen. Da haben wir uns auf zwei geeinigt. Einmal einen Moment auf der Strecke und einen Moment neben der Strecke, weil sie beide für sich ja besonders waren. Wir fangen mit dem Moment auf der Strecke an. Den hat Ole Waschkau in den Ring geworfen und der ist es geworden. Der Start von Singapur, Ole. Du hast es in unserer WhatsApp-Gruppe ganz schön betitelt. Vielleicht kannst du es nochmal den Leuten hier on air sagen.
Ja, der schlimmste Start seit der Challenger. Also vor allem für Ferrari in dem Fall natürlich, weil das war so, das hatte so eine gewisse Tragik einfach. Also da wusste man, okay, das ist gerade richtig schlecht. Ja, es waren natürlich auch spezielle Vorkommnisse durch den Regen. Ja, Regen in Singapur, Nachtrennen ist schon schon doll und dann halt dieser Start. Also da war wirklich innerhalb, vor allen Dingen die waren ja beide vorne im Grid, hätten ja hier vielleicht den Doppelsieg herausfahren können. Das hätte man wäre für die WM, glaube ich, ganz gut gewesen. Dann sind sie beide in der ersten Kurve raus. Und was mich noch mehr ärgert eigentlich an der Tatsache, ist, dass Fernando Alonso nach der ersten Kurve Dritter gewesen wäre. Was dann auch nicht der Fall gewesen ist, sondern er wurde ja dann mit abgeräumt und ist schon der Moment. Also das ist schon das Erste, an was ich zumindest denke, wenn ich so an Momente dieser Formel-1-Saison denke. Anderer Moment für mich wäre noch der Indie-Auftritt von Fernando Alonso, wenn man das zählen kann. Singapur ist es für mich.
Und wir haben einen Moment neben der Strecke, ein hochemotionaler Moment, Lewis Hamilton, der den Helm von Ayrton Senna bekommen hat, nachdem er den Qualifying-Rekord, den Pole-Position-Rekord geknackt hat. Lewis Hamilton, der sichtlich ergriffen war, und das war für Christian der Moment des Jahres.
Ja, weil ich beim Moment des Jahres das ja sehr frei definiert, da habe ich auch so ein bisschen bewusst versucht, einen Moment abseits der Strecke zu finden, und dann war tatsächlich das für mich einer der Momente des Jahres, weil Lewis Hamilton, der, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wo man doch manchmal das Gefühl hat, dass seine Emotionen, die er darstellt, nicht immer hundertprozentig authentisch sind, in dem Moment, glaube ich, tatsächlich authentisch und echt gerührt war. Das hat man auch gesehen, wie er nachher diesen Helm mitgenommen hat, fast nicht mehr loslassen wollte, in der Pressekonferenz noch mit Sebastian Vettel auf diesen Helm geguckt hat, sich das genau angeschaut hat. Also das war für mich tatsächlich ein sehr schöner Moment. Ich habe auch überlegt, Ole hat ja das schon angesprochen, Fernando Alonso und Indy wäre für mich tatsächlich der fast noch beste Moment gewesen, aber es war halt kein Moment der Formel-1-Saison. Ja. Ja. Wenn man, halt wenn man ganz Moment streng geht.
Sich, weil es ein ganzer Monat einfach.
Ja? Wobei, wenn man es auf den Moment an sich niedernageln würde, wäre es wahrscheinlich, dass letztendlich wieder ein Honda-Motor war.
Ich ja vorher gesagt habe.
Genau, ja.
Ne? Das oder halt der Moment, also wobei auch, man kann natürlich auch den Moment nehmen, wo er in Führung gegangen ist. Ne? Also kann man auch nehmen. Also generell, Indy war für mich, also das Ereignis, Formel-1-Ereignis im weitesten Sinne des Jahres, muss man vielleicht sagen, das war einfach das Ding. War das eigentlich auch in Kanada, wo Fernando Alonso in die Zuschauer gegangen ist, wie ja. Eric Cantona damals?
Ja, da hat dieses Jahr, ne? Marc Surer Angst gehabt, dass Betrunkene an ihn herantreten.
Ja.
Sehr schön. Ja, wir haben einen Hörer in der Leitung. Wunderbar, wir freuen uns sehr. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Bis 21 Uhr könnt auch ihr anrufen. 0228 8236 9469 oder bei Skype unter kevin.scheuren. Wer ist denn da?
Guten Abend, hier ist Daniel aus Hannover.
Hallo Daniel.
Seid gegrüßt. Vielen Dank, dass es eure Sendung gibt. Ich finde, das ist echt eine Bereicherung für die Formel 1. Oder für die Fans.
Dankeschön.
Und eine Frage habe ich an euch. Habt ihr das Gefühl, dass der Formel 1 die Fans weglaufen?
Also ich ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ja, gefühlt schon. Also wenn man sich die leeren Ränge hier in Hockenheim anguckt, dann ja. Das hat in Deutschland aber andere Probleme als, glaube ich, in anderen Ländern. Ich weiß halt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Wie es auf dem asiatischen Markt ist, weil in Großbritannien ist die Formel 1, glaube ich, doch noch relativ groß. In den USA ist sie gefühlt so ein bisschen so am Kommen. Aber ich glaube, Liberty Media setzt, glaube ich, gerade alles daran, auch junge Zuschauer wieder dazu zu kriegen, weil das ist ja letztendlich wichtig, weil die Alten, ja, die das schon der Jahren gucken, die gucken das auch weiter. Das ist nicht so schwer. Es ist halt schwierig, weil man kann nur die Situation in Deutschland beurteilen, und die ist halt sehr speziell, weil alle waren verwöhnt von Michael Schumacher. Und sind gefühlt auch, ja, immer noch, Ich hatte ja schon mal gesagt, im Jahr 1998 haben wir das Gefühl, dass warten darauf, dass Schumi gleich aus der Box fährt. Wenn man in Hockenheim war, ja, es sieht da wirklich auch so aus. Und das ist ein bisschen das Problem. In Deutschland. Ich glaube, in anderen Ländern ist es aber anders.
Durchaus. Also ich selber finde, sag ich mal, durch diese Mercedes-Dominanz scheint doch irgendwie viel Spannung verloren zu gehen. Denn mal ganz ehrlich, meine Vermutung ist, dass Mercedes auch nächstes Jahr dominieren wird. Allein durch die Motorpower, die einfach viel höher ist als vom Rest. Und wahrscheinlich aus dem Grund, weil diese Hybrid-Ära einfach viel zu lang ist.
Was glaubst du denn? Glaubst du denn, die Fans laufen der Formel 1 weg?
Bitte?
Glaubst du denn, die Fans laufen der Formel 1 weg?
Ich habe schon das Gefühl. Also ich würde fast sagen, dass global vielleicht gesehen die MotoGP vielleicht mehr Fans hat als die Formel 1 derzeit.
Das glaube ich nicht.
Christian, wie ist das denn bei euch? Du verfolgst auch so ein bisschen die Zugriffszahlen, zum Beispiel auch auf motorsporttotal.com. Da könnt ihr das ja super vergleichen. Wie würdest du den Stand der MotoGP im Vergleich zur Formel 1 zumindest im deutschsprachigen Raum sehen, da wo ihr Zugriffszahlen habt?
Also die Formel 1 dominiert weiterhin alles, und zwar bei Weitem. Es ist so, dass bei uns auf dem Portal rund, und da habe ich jetzt nicht die allerletzten Zahlen im Kopf, aber zumindest die ein paar Monate alt sind, aber die Formel 1 macht 70% des Gesamttraffics aus und die anderen 30 teilen sich alle anderen Serien auf. Also DTM, MotoGP, WEC, das ist da alles drin. Global gesehen ist die Formel 1 bei Weitem das größte Ding, das es gibt, auch weit vor der MotoGP. Und global gesehen wachsen auch weiterhin die Gesamtzuschauerzahlen der Formel 1, weil eben neue Märkte dazukommen, weil in Nordamerika wieder ein bisschen was sich tut, weil in Asien in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr viel erschlossen wurde. Aber was richtig ist, ist auf den Kernmärkten, auf den alten Märkten sozusagen, Deutschland ist ja ein gutes Beispiel, da geht das Interesse natürlich ein bisschen zurück. Aber auch da muss man wieder differenzieren. Fachportale wie unseres, also wir zum Beispiel haben wieder einen Traffic-Gewinn von, es hängt natürlich etwas von der Plattform ab, aber so roundabout 20% gemacht dieses Jahr. Das heißt, die Nischenzuschauer, die sich wirklich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, die befinden sich eher im Wachstum, aber was tatsächlich eher rückläufig ist, ist, glaube ich, der 0815-Zuschauer, der halt nur alle zwei Wochen das Rennen guckt und sonst nichts tut. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die demografische Entwicklung des Formel-1-Publikums im Moment. Und was man auch nicht vergessen darf, es werden immer mehr Frauen, die sich für die Formel 1 interessieren. Das war vor 20 Jahren auch noch anders.
An dieser Stelle Gruß an Claudia. Die hat nämlich mit dem Hashtag StartingGridMSRLive bei Twitter gerade geschrieben. Wieder tolle Sendung. Ich freue mich auf 2018, hoffentlich mit einer spannenden Saison und einem Finale in Abu Dhabi und eurer Sendung. Wird es natürlich auch 2018 geben. PS, schade, dass Hockenheim mitten in den Ferien stattfindet. Ja, das ist natürlich tatsächlich auch ein bisschen...
Vielleicht sollte man das mal überdenken.
Ja, das ist, dann wundert man sich vielleicht auch nicht, dass so wenige Fans da sind. Auf jeden Fall viele Grüße an Claudia, dass du dich gemeldet hast. So, bitte, zurück zu dir, Daniel.
Gut, vielleicht mal was anderes. Jetzt, wo es auch feststeht, dass das nächstes Jahr auch wieder bei RTL läuft und bei Sky, ich bin alle zwei Wochen in Spanien und sehe da auch einige Rennen dort. Und dort ist, sagen wir mal, die Berichterstattung, finde ich, doch wesentlich interessanter, da, sag ich mal, auch diverse Techniken aus dem Formel-1-Auto mal bekannt gegeben werden. Wäre das nicht ein Gedanke für hier?
Ich glaube, das spielt das mit, was Christian gerade sagte, dass gerade das Klientel der beiden Sender so unterschiedlich ist. Ich befürchte, dass ein RTL-Zuschauer... wo guckst du die Formel 1, wenn du sie in Deutschland guckst, Daniel?
Überwiegend auf Sky.
Siehst du. So, das ist natürlich dann... Ich glaube, dass du wesentlich interessierter an der tiefen Materie der Formel 1 bist. Und der RTL-Zuschauer, ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, der möchte prinzipiell eher unterhalten werden. Deswegen findet er meistens auch so, wie soll ich sie nennen? Er findet Heiko Wasser und Kai Ebel vielleicht nicht so schlimm wie wir. Ja,
Boulevardesque ist ein schönes Wort dafür,
okay, finde ich. Okay, stimmt, das finde ich ist ein gutes Wort, weil ich glaube, Christian, da kann man das ganz gut runterbrechen vielleicht, dass eben das Publikum so unterschiedlich ist.
Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass der RTL-Zuschauer, es gibt wahrscheinlich auch einen gewissen Prozentsatz Zuschauer, die sich einfach Sky nicht leisten können oder wollen und die deswegen klar RTL gucken. Aber ich glaube schon, dass es ganz viele gibt, die sich halt nicht so tief für die Formel 1 interessieren. Weil wir alle, also wir drei sowieso und wahrscheinlich auch die meisten unserer jetzt hätte ich beinahe wieder Leser gesagt, das sind natürlich die Hörer in dem Fall. Aber wenn jemand den Effort macht, Starting Grid zu hören, einmal die Woche und eine Stunde Zeit in die Formel 1 zu investieren, dann zeigt er schon eine sehr hohe Affinität zu diesem Thema Formel 1. Und das ist aber, glaube ich, nicht die breite Masse, mit der auch RTL letztendlich Geld verdient. Und von daher fände ich auch die Konstellation auch für die Zukunft sehr dankbar, wenn RTL durchaus in dem Segment bleiben, wo sie sich momentan ja positionieren und wenn Sky vielleicht sogar noch ein bisschen mehr tut für diese besonders interessierte User-Gruppe oder Sehergruppe, weil ich glaube, dann würden auch doch der eine oder andere würde sich dann noch überlegen, vielleicht für Sky das Geld auszugeben.
Ja. Also ich glaube, das Ding ist halt auch, die Vorberichterstattung von Sky ist immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil sie wahrscheinlich auch wissen, dass es einfach keiner guckt. Ja. Und,
na, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wollen halt nicht zu weit gehen. Also, weil ich glaube, wir haben das ja auch ganz oft, Daniel, du hörst uns ja hoffentlich regelmäßig. Wir kriegen ja in Rezensionen sehr oft gesagt, wir sollen noch technischer werden. Und auch wir sind ja so versuchen immer diese Gratwanderung zu halten zwischen zu technisch und zu spezialisiert, um die Leute vielleicht in Anführungsstrichen zu verprellen, Ole. Vielleicht ist das eher der Grund.
Ja, sie haben natürlich da auch nicht die Manpower, ne, ja, die Sky UK-Kollegen haben oder irgendwie Johnny Herbert, Damon Hill, Anthony Davidson, Eddie Jordan und was weiß ich was da, also wer da alles rumläuft, ja, beziehungsweise auch die Moderatoren, die schon lange, lange dabei sind, wie ein Ted Kravitz zum Beispiel. In Deutschland hast du halt nur Tanja Bauer, die durchs Fahrerlager läuft. Also so ganz, ganz doof mal gesagt, das kann die gar nicht einen alleine machen. Und vielleicht gucken dann auch nicht genug Leute zu, dass sich das lohnen würde. Also vielleicht will man die paar Leute, die zugucken, nicht dann mit irgendwie in Anführungsstrichen langweiligen Technikanalysen verprellen. Ein bisschen was gibt's da ja. Und die bei RTL hat man natürlich, was den Aufwand angeht, hat man immer viele Einspieler und so. Das ist noch ein bisschen vielleicht auch ein anderes Level in irgendeiner Form. Und vielleicht guckt man dann, ist es auch eher da oder so. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Sky-Zuschauer schalten eher zum Rennen ein, als die Vorberichterstattung zu sehen. Und dann will man halt nur die nötigsten Dinge abhaken, glaube ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Müsste man mal direkt nachfragen.
Also es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, ganz einfach. Ich habe darüber auch, und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich da jetzt aus einem Gespräch erzähle, aber ich habe mit Sascha Rose auch mal darüber gesprochen, nach einer meiner Kolumnen, die sich mit dem Thema befasst haben. Und die würden natürlich gerne das tun, aber letztendlich geht es um Geld und Ressourcen, die man hat, weil diese fachkundigen Themen aufzubereiten, ist natürlich wesentlich aufwendiger und kostet dadurch, dass Mitarbeiter länger sich damit auseinandersetzen müssen, auch dem Unternehmen einfach mehr Geld. Und ich glaube, dass das Problem ist bei Sky, dass da die Mittel für die Formel 1 nicht in der Form da sind. Und vielleicht kann ich noch eine Analogie, wie es bei uns in der Redaktion funktioniert, bringen. Der schnelle Content, die kurze Nachrichtenmeldung interessiert natürlich wahnsinnig viele Leute, wohingegen diese speziellen Features wie der Jahresrückblick, der jetzt bei uns bevorsteht, ab 27. Dezember dann, Hinweis in eigener Sache, das zu produzieren ist natürlich unfassbar aufwendig, aber du erreichst damit verhältnismäßig wenige Menschen. Das heißt, auch wenn da für uns die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht so stimmt, tun wir das punktuell, einfach um diese Hardcore-Basis der User auch zu unterhalten und auch mit dem Content zu versorgen, den sie suchen. Aber nur in diese Nische zu gehen, wird sich, glaube ich, einfach wirtschaftlich nicht rechnen.
Das ist, glaube ich, ein anderes Verhältnis, was die Fans auch zur Formel 1 haben, als die Briten zum Beispiel, wo das eine viel größere Tradition hat als in Deutschland. Das spielt da, glaube ich, auch ein bisschen mit rein.
Daniel, beantwortet das deine Frage?
Ja gut, da gehen wir von aus, weil in Spanien ist es, sag ich mal, ein Sender im PTV, wo von morgens bis abends halt nur Formel 1 läuft.
Siehst du, wenn du das in Deutschland hättest, wäre es wahrscheinlich auch anders.
Gut, das durchaus, ja. Gut, war ja nur ein Gedanke. Also
ist ein richtig guter Gedanke. Also ich bin da ganz bei dir. Also es ist ein bisschen verhext teilweise, weil ich würde mir auch sogar wünschen, dass Sky tatsächlich diesen Sky Sports F1-Kanal einfach in Deutschland einspeist und uns das auch einfach gönnt. Und vielleicht war das ja mal eine Idee von denen, weil sie ja auch so oft mit Sky UK und Sky Italia zusammenarbeiten. Aber ja, es ist halt auch, glaube ich, ein Problem, Christian, noch ein anderes, wenn du jetzt alte Rennen zeigst auf dem Sender. Offensichtlich hat man ja die Stimme von Jack Schulz gar nicht mehr so gern bei Sky. Das müsste man ja auch alles neu vertun.
Das ist richtig.
Also von daher ist ein bisschen blöd. Daniel, wäre das ein Grund für dich, Sky zu kündigen, wenn die Formel 1 nicht mehr läuft?
Ja, weil ganz ehrlich, ich habe Sky eigentlich nur wegen der Formel 1.
Ja, das...
Glücksspiel, muss ich sagen.
Das ist jetzt wirklich Glücksspiel. Bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Handball-Bundesliga, die Konferenz.
Mit Sascha Roos dann, ne? Also immer ein bisschen Sascha Roos, ein bisschen Formel 1.
Meppen gegen Flensburg, Knaller.
So. Ja. Aber an der Stelle setzen wir jetzt vielleicht einen Appell an den Sky-Vorstand, sich wirklich um das Thema Formel 1 anzunehmen und es richtig ernsthaft anzugehen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Formel 1 im Gegensatz zu vielen anderen Themen ein absolute USP, also Unique Selling Point sozusagen, ein Alleinstellungsmerkmal ist, das Sky hat. Wohingegen der Fußball, in den Sky ja unfassbar viel Geld investiert, den kannst du auch auf anderen Ebenen ganz gut konsumieren. Da gibt es unfassbar viele Magazine, die gibt es natürlich teilweise auch zum Thema Formel 1, aber Fußball ist halt sehr, sehr zugänglich. Die Formel 1 ist das weniger und ich glaube schon, dass man bei der Formel 1 ein sehr großes Potenzial hat, neue Abonnenten zu gewinnen, was vielleicht mit anderen Sportarten nicht so der Fall ist.
Das ist richtig, ja.
Okay, Daniel. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, der jetzt nach dir drankommt, ist der Kobinian. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Ich bin gespannt. Wenn er denn da ist. Wir wünschen dir von Herzen schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau, das wünsche ich euch auch und bleibt gesund. Der
Danke.
Ist egal.
Bleib uns gut, treu in 2018. Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss. So, und jetzt ist es soweit. Wir hoffen, dass es klappt. Dann ist er nämlich der letzte Anrufer für heute. Für ihn überziehen wir auch noch ein bisschen. Aber wir möchten unbedingt mit ihm sprechen. Corbinian Jetzelsberger. Hallo, Corbinian. Ja. Hallo? Corbinian, es funktioniert nicht. Es ist unglaublich.
Vielleicht ist er taubstumm.
Nein, das ist er nicht. Aber...
Was sagt man nicht mehr taubstumm, ne? Wie heißt das jetzt denn richtig eigentlich? Weißt du
es jemand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte er gerade, es klappt an seinem, Mikro, dann hat er extra das Gerät gewechselt, damit es klappt. Jetzt klappt es wieder nicht.
Übrigens, Sebastian Stumpf schreibt auf Facebook, also die schönsten Übertragungen im Free-TV bringt meiner Meinung nach das ORF, seien Sie sich der ORF, relativ unparteiisch und realistisch viel angenehmer für mich zumindest als RTL.
So. Ist das so?
Und auch sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde, üben meine Kollegen Ernst Hausleitner und Alex Wurz, die aus ihrer Beziehung so ein bisschen Entertainment gemacht haben. Also ist tatsächlich, kann ich auch nur empfehlen.
Früher natürlich mit dem legendären Heinz Brüller, also auch unvergessen. Ist natürlich in Deutschland nur über Umwege zu bekommen.
Das stimmt. Corbinian, wir versuchen es noch einmal. Es ist verhext. Es ist verhext.
Da. Hallo?
Oha! Oh. Da ist er! Corbinian!
Oh. Ja, Wahnsinn!
Oh mein Gott! So, endlich haben wir dich
ein
mal hier.
Ein Weihnachtswunder.
Ein Weihnachtswunder.
Das ist wirklich, ich habe noch nie so viele Probleme mit Skype gehabt wie heute.
Ja, Heiland. Aber es hat geklappt. Zum Abschluss jetzt Corbinian Jetzelsberger bei uns bei Starting Grid Live. Wir wissen alle, worüber wir sprechen wollen mit dir. Erzähl
ich uns. Weiß nicht, ob ihr wollt, aber ihr müsst jetzt.
Dann schieß los. Du hast jetzt die Bühne. Erkläre uns, warum man Fan von Romain Grosjean sein sollte.
Oh, das ist gleich sehr provozierend, gell?
Ja, natürlich, klar.
Ich weiß noch nicht, ob ich komplett Fan bin. Kommt darauf an, wie man Fan definiert. Aber ich mag ihn. Sagen wir so, es ist Sympathie da. Und es hat halt bestimmte Gründe. Jetzt erstmal muss ich da die Brücke nochmal schlagen zum Saisonrückblick Nummer 1. Da war die Aussage, ich glaube auch Christian war das, oder? Meine ich. Dass er einen besseren Ruf hat, als er eigentlich ist, so. Glaube ich, war die Aussage. Ich hab mir ein bisschen was zusammengeschrieben auch. Und ich bin eben umgekehrt der Meinung eigentlich. Weil Argument war unter anderem, dass er zum Beispiel gegen Alonso ziemlich schlecht ausgeschaut hat in der Saison 2009. Gut. Auf der anderen Seite, wer fährt schon
direkt mit der Qualität wie ein Fernando Alonso. Gut, das ist Lewis Hamilton, aber so gut möchte ich Grosjean auch nicht machen, das ist ganz klar. Aber ich würde ihn eher vergleichen, eben weil ich vorhin gesagt habe, sympathischer Typ, mit so Leuten wie Jenson Button, der für mich einfach auch immer ein sympathischer Typ war. Und wenn man sich Jenson Buttons Anfangsjahre angeschaut hat, der war auch nie so wirklich vorne dabei im Vergleich zu seinen Teamkollegen. Der hat am Anfang von Ralf Schumacher Klatschen kassiert, von Fisichella, der auch nicht so der Beste in der Formel 1 war. Aber auch Button ist am Ende 2009 Weltmeister geworden. Sicher glücklich, habt ihr vorher auch schon mal angesprochen, ich habe bis jetzt alles gehört. Aber er hat die Chance bekommen mit der Zeit und er ist Weltmeister geworden. Auch wie ein Felipe Massa, der hat auch am Anfang in seiner Karriere viel Kleinholz produziert und der hat auch die Chance bekommen und hätte es ja auch fast geschafft. Gleiche, oder auch Kwiat, der meiner Meinung nach viel, viel Mist gebaut hat in seiner Karriere und wo ich schon länger gesagt habe, ich verstehe nicht, warum er noch in der Formel 1 ist. Auch der hat die Chance bekommen auf dem Red Bull Cockpit. Er hat sie halt nicht genutzt. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, in der Qualität schätze ich ein Grosjean schon eine, ist 2013 sechsmal aufs Podest gefahren, mit einem Auto, das ich nach der heutigen Zeit vergleichen würde mit einem Force India. Sicher nicht eben stärkste Auto, aber halt so die vierte Kraft. Und damit hat er es halt auch nicht schlecht gemacht. Natürlich stand er hinter Kimi Räikkönen, aber es sind andere Leute schon bei Top-Teams gefahren, wie auch vorhin schon angesprochen, legendär Heikki Kovalainen. Einmal auf ein Rennen gewonnen, zweimal auf dem Podest, ist jetzt auch nicht die Mörderstatistik. Und ich glaube, so ein Job wie auch Valtteri Bottas jetzt macht bei Mercedes, das könnte er, glaube ich, schon in seiner guten Zeit. Jetzt vielleicht auch nicht mehr.
Ja, klar. Du hast es aber, der Satz am Ende trifft es eigentlich ganz gut. Jetzt vielleicht auch nicht mehr.
Genau, deswegen finde ich es so schade, dass er nach 2013 eben, wo er so gut war eben bei Lotus, diese Chance nicht bekommen hat. Heute ist viel Frust dabei, glaube ich. Das ist auch der Grund, warum er so viel meckert. Das regt mich auch auf. Das regt mich vor allem bei Vettel auch so extrem auf. Aber das hatten wir schon mal. Da habe ich ja schon mal einen Roman geschrieben.
Roman Grosjean. ja, das ist halt das Ding. So, aber dann stellt sich halt wieder die Frage, wie bei einem Nico Hülkenberg zum Beispiel oder wie bei einem Pascal Wehrlein jetzt auch, warum hat er denn das Top-Cockpit nicht bekommen? Einfach nur, weil keins frei war oder haben die Ingenieure oder die Teamchef dann vielleicht doch irgendwie was gesehen, wo man sagt, der ist es halt nicht. Also das sind, glaube ich, Nuancen. Das können wir gar nicht von außen beurteilen. Wir sehen ja nur, wie sie im Kreis fahren. Ja. Aber was so hinter den Kulissen abgeht, das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Er hat natürlich 2015 das Podium in Spa geholt, was auch natürlich eine starke Leistung war. Ich glaube, bei Romain Grosjean, er sollte sich eigentlich eher aufs Autofahren wieder konzentrieren, als aufs Meckern. Weil das ist so ein bisschen, er kann es ja. Ja, er hat auch letztes Jahr bei Haas bewiesen, dass er das hinkriegt. Und dieses Jahr hat er gefühlt eigentlich nur gemeckert. Und ja, das war irgendwie immer schlecht gelaunt. Und Vettel meckert ja immer, das wissen wir ja auch. Das ist ganz klar. Vielleicht die beiden in einem Team, das wäre schön. Ja. Würde ich ganz gut finden. Vielleicht sollte er fürs nächste Jahr sollte er vielleicht das einfach ein bisschen mehr daran setzen, vielleicht einfach so ein bisschen einfach fahren, gute Leistung bringen und sein Talent abrufen, was er ja zweifelsfrei hat. Und ich glaube, dann würden wir ihn ja auch wieder ein bisschen sympathischer finden. Vielleicht muss er noch ein paar Mal in die Oper gehen oder so.
Ganz ehrlich, wenn ich Einfluss auf ihn hätte, ich würde es ihm sagen. Ich habe leider keinen Kontakt zu ihm.
Ja, ich habe seine Nummer leider auch nicht.
Ja, verdammt.
Christian.
Ja. Ich habe die auch nicht, leider. Kann ich nicht damit dienen. Aber im Übrigen, weil das stimmt, dass ich ja die Kritik geäußert habe an Romain Grosjean, aber mit deiner Einschätzung, dass er natürlich ganz gut Talent hat, eigentlich gehe ich durchaus d'accord. Ich glaube nur nicht, dass er zu diesem elitären Kreis der 4-5 Besten gehört. Das tut er, glaube ich, auf keinen Fall. Und da befürchte ich auch, dass er die Chance bei Ferrari, auf die er ja immer gehofft hat, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Tür noch einmal aufgeht für
ihn. Da ist jetzt ein Charles Leclerc, da ist auch noch Antonio Giovinazzi, da ist Lewis Hamilton, da ist Max Verstappen, da ist Daniel Ricciardo, da ist Sergio Perez, da ist Esteban Ocon. Also die haben genug Auswahl, den nicht zu nehmen.
Aber auch Perez hatte schon seine Chance im Top.
Ja, natürlich. Perez werden sie auch nicht nehmen. Perez ist ja auch eher, Perez weiß auch ganz genau, warum der bei Force India geblieben ist, warum er da nochmal unterschrieben hat.
Ja, das glaube ich auch. Und das Problem ist eben auch, wie du gesagt hast, auch Christian, jetzt, ich sehe ihn auch nicht unter den ersten 4, 5. Es sind diese Ausnahmetalente wie eben Vettel, muss ich auch zugeben, und ein Hamilton und ein Alonso, der meiner Meinung nach mit 2 WM-Titeln auch underrated ist. Ja. Kann man einfach mal so sagen.
Wobei, im Fernando Alonso muss man sagen, 99 für Minardi getestet, dann wurde er aber doch von Gaston Mazzacane ersetzt. 2000.
Hm. Ja, klar, er hat ja auch nicht die Anfangsjahre, wie man sich sie wünschen kann, wie es ein Hamilton vielleicht hatte. Gell? Das war natürlich hätte schon jetzt, sehr exklusiv.
Hätte jetzt Romain Grosjean 2009 oder 2013, wovon du gerade sprachst, da mal ein Rennen gewonnen, dann würde die Sache, glaube ich, anders aussehen. Ja. Weil zum Beispiel, bestes Beispiel, Sebastian Vettel 2008 in Monza. Ja, also da hat man gesehen, dass das irgendwie, dass da was ist. Das hat man ja vorher schon gesehen. Fährt in seinem ersten freien Training 2006, glaube ich, in der Türkei. Gleich mal Bestzeit, wird zur Dopingprobe geschickt. Und Fernando Alonso hat auch 2003, hat er ja schon die Pole Position geholt in Malaysia. War auch in Minardi nicht so schlecht, hat dann in Ungarn gewonnen in dem Alter. Mhm. Max Verstappen genau das Gleiche, und das war bei Romain Grosjean einfach nie der Fall. Das war natürlich auch bei Jenson Button nicht der Fall, darf man nicht vergessen. Genau. Aber ja, zu Jenson Button fehlt dann, glaube ich, noch ein bisschen was. Also ich sehe eher Lance Stroll als den neuen Jenson Button. Aber das ist auch...
Gute Frage, ja.
Allgemein. Und Ole, eine Geschichtsverklärung müssen wir natürlich noch aufklären. Mazzacane hat Alonso bei Minardi natürlich nicht ersetzt, sondern das stand ja vorher schon fest, dass Flavio Briatore ihn damals ins Team holen wollte. Und dieses Jahr als Testfahrer war ja von vornherein so geplant. Ja. Also es war nicht eine Ablöse aus sportlichen Gründen.
Nee. Das, also ich meine, Mazzacane ist sowieso besser als alle anderen. Ja, ja, deswegen hat er sich ja aus der Formel 1 zurückgezogen, ja. Wobei der Platz natürlich nur bekommen hat, weil Esteban Tuero auch gesagt hat, Leute, ich bin zu gut. Das Wunderkind geht von dannen. Hat übrigens, glaube ich, dieses Jahr seine Karriere beendet, Esteban Tuero, falls ihn noch jemand kennt.
Hashtag Tuero forever.
Ja. Ne, also, aber Fernando Alonso war natürlich auch ein Ausnahmetalent. Das war Romain Grosjean. Der ist ja letztendlich auch nur da reingekommen durch Zufall.
Ja gut, er hat Piquet ersetzt.
Ja. Den ersten Formel-E-Weltmeister.
Ja, genau.
Ja gut, dann habe ich habe jetzt auch gelernt, dass ich ein bisschen mehr Wertschätzung einfach haben sollte. Das ist
alles erreicht?
Das ist mein weihnachtliches Motto. Man muss auch mal gönnen können. Man muss sich näher kommen. Deine Ausführungen haben mich ein bisschen wohler gestimmt, was Romain Grosjean angeht. Ist okay?
Das freut mich sehr.
Ein Herz für Grosjean. Ein Herz für Grosjean.
Ein Herz für Grosjean. Ja, aber ich bin gespannt. Also es kann nur besser werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass Haas nächstes Jahr ein bisschen besser insgesamt unterwegs ist. Denn dieses Fahrrad. Der
Saisonanfang war ja nie schlecht.
Ja. Aber dann. Muss es schon mal über die ganze Saison bringen. Das wäre schon ganz schön. Schon
ein bisschen die graue Maus, ne? Also.
Schon.
Ja, mit dem Auto.
Kein Wunder.
Eine Anmerkung würde ich vielleicht noch kurz sagen zu RTL. Mhm. Ich wäre mittlerweile auch froh, wenn man nicht nur Ebel und Wasser los wäre in dem Sinne, sondern auch Christian Danner, weil so sehr wie ich ihn schätze und auch mit ihm groß geworden bin, jetzt als Kommentator oder als fachlicher Teil, sage ich mal, der Übertragungen in den letzten Jahren, seit Vettel eben auch erfolgreich war, ist er das Gefühl nur das Sprachrohr von Wasser auch. Er sagt immer, er ist für großes Racing, für Real-to-Real Racing, und dann greift er in so einem Rennen wie eben legendär Mexiko den Massa an, dass er sich gegen Vettel verteidigt, und das muss überhaupt nicht sein und es kann nicht sein, dass man so fährt, und eine halbe Stunde später feiert er das Duell von Alonso gegen Hamilton in den Himmel, was zweifellos genial war. Ich liebe dieses Duell, aber das von Massa gegen gegen Vettel war eben auch nicht schlecht, und da hat er sich gleich wieder aufgeregt, und deswegen meiner Meinung nach mittlerweile kann er auch weg.
Klares Statement nochmal zum Ende hier. Corbinian, vielen Dank, dass du angerufen hast und dass das noch geklappt hat. Also da danke ich auch der Technik.
Danke euch auch für diese Sendung.
Ja, vielen lieben Dank, Corbinian. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2018 wieder, oder?
Wünsche ich euch auch, auf jeden Fall.
Wunderbar, dann mach's gut. Tschüss.
Danke, ciao.
Ja, und wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr, dass ihr nur noch den Podcast hört, denn aus dem Livestream sind wir offensichtlich schon lange raus. Ja, das macht aber nichts. Umso exklusiver ist natürlich jetzt dieser Rahmen des Podcasts, den wir spinnen wollen. Wir kommen langsam zum Ende und möchte zum Abschluss aber noch unsere beiden neuen iTunes-Rezensionen vorlesen und damit auch das Jahr so ein bisschen beenden. 2x5 Sterne sind es nochmal geworden. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch Starting Grid auf iTunes abonniert. Da bekommt ihr jedes Mal die neueste Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen. Geht natürlich auch mit jedem anderen Podcatcher. Und wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, wären wir euch sehr dankbar, sehr verbunden und am liebsten natürlich 5 Sterne. Aber je nachdem, wie ihr uns wirklich findet, gerne auch mit konstruktiver Kritik weniger. Resi66 schreibt, bester F1-Podcast mit 5 Sternen. Ich finde es super, wie ihr neutral das Rennen analysiert und nicht wie RTL das Rennen kommentiert, sondern nur schauen, was der Vettel macht. Besten Dank und weiter so. Grüße. Ja, vielen Dank. Und mein Lieblingsnickname auf iTunes jetzt, Schummelschummi3, hat mit einer 5-Sterne-Rezension geschrieben. Liebes Starting Grid Team, ich bin dieses Frühjahr durch Zufall auf euren genialen und unterhaltsamen Podcast gestoßen und seither warte ich jede Woche auf das gewohnte Stündchen Formel 1 auf meinem Weg zur Arbeit. Seit 1991 schaue ich regelmäßig fast jedes Rennen und habe auch jede halbwegs ernstzunehmende Computersimulation dieser Rennserie gespielt. Nach Jahren mit RTL, Premiere und Sky seid ihr nun die ideale Ergänzung. Natürlich Motorsport total nicht zu vergessen. Mit euren Vor- und Nachbesprechungen und den technischen Infos für Fans mit etwas tieferer Kenntnis trefft ihr genau meinen Geschmack. Macht bitte weiter so, auch im Winter. Vielleicht bekommt ihr ja künftig auch wieder den ein oder anderen Insider ans Telefon. Probiert es doch auch mal mit jemandem wie Johnny Herbert oder Eddie Irvine. Ed Ole, dein Motto, keep racing an jedem Ende der Show, das hatten wir doch früher immer auf Sky gehört. Viele Grüße, Schummelschummi3. Das stimmt natürlich nicht. Das ist unser
Catchphrase. Ja, Sky?
Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich mache das so lange, bis Jacques Schulz hier in diese Sendung kommt.
Ja.
So lange mache ich das.
Jacques, wenn du uns zuhörst.
Genauso wie sich Jacques Villeneuve damals 2001 den Bart nicht rasiert hat, bis er wieder aufs Podium fährt. Genau so mache ich das.
Jacques Schulz, du bist herzlich eingeladen, hier mal in die Sendung zu kommen. Ja. Würden wir uns sehr freuen. Und ja, wir haben viele Ideen für 2018. Wir werden in den nächsten Tagen euch auch über unsere Facebook-Seite eine kleine Umfrage zur Verfügung stellen, wo ihr euch ganz anonym und ganz freiwillig mal dazu äußern könnt. Was hat euch gut gefallen in dieser Saison? Was hat euch nicht so gut gefallen? Was wollt ihr mehr hören in 2018? Starting Grid macht mir unheimlich viel Spaß. Ich kann mich nur bei jedem Einzelnen von euch bedanken, dass ihr zuhört, dass ihr diskutiert auf unserer Facebook-Seite, über Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR, uns Rezensionen schreibt bei iTunes, die ich, wie ich finde, im Vergleich zu vielen anderen iTunes-Podcasts und den Rezensionen dort sehr konstruktiv und sehr uns weiterbringend sind. Also es ist nicht nur ein macht weiter so, alles toll, sondern ihr gebt euch wirklich viel Mühe. Und ich glaube, das kommt ja auch rüber, was wir reinstecken in diese Sendung. Und ich kann mich einfach nur bedanken, dass ihr jedes Mal zuhört, dass ihr uns so treu wart in 2017 und freue mich jetzt schon auf 2018. Freue mich auf das, was kommt und möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir, Christian, bedanken. Wirklich von ganzem Herzen. Ich weiß ganz genau, wie viel Stress du gerade in den letzten Monaten hattest und dass du dir trotzdem noch so oft die Zeit genommen hast. Ich weiß, du machst es sehr gerne hier, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass du die Zeit nimmst, denn es ist in deiner Funktion, die du bei motorsporttotal.com und Formel 1 hast, nicht selbstverständlich, dass du dir jetzt hierfür auch noch Zeit rausschneidest aus deinem ohnehin schon viel zu kurzem Tag und mit allem, was drumherum war. Also 2018 werden auch die Baugeräusche sicherlich aufhören im Hintergrund. aber wirklich, Christian, ich danke auch im Namen von Ole, vielen lieben Dank für deine Teilnahme hier in 2017 bei Starting Grid.
Ja, viel zu viel der Ehre, aber ich freue mich natürlich über die netten Worte und hoffe, dass wir 2018 vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dazu beitragen können, diesen Podcast noch exklusiver, noch besser zu machen, vielleicht den einen oder anderen Gast noch reinzuschleppen. Und vielleicht darf auch ich noch einen Dank aussprechen, nämlich an die gesamten Hörer von Starting Grid, denn ich fand, dass all jene, die sich jetzt zugeschaltet haben in den 2 Live-Shows, die wir gemeinsam gemacht haben, wirklich, wie du gesagt hast, schon sehr konstruktiv, auch in den Äußerungen immer sehr gewählt sich ausgedrückt haben, auch sehr fachkompetent waren durch die Bank. Und das ist in der heutigen Zeit ja absolut nicht selbstverständlich, wo sehr viel gebasht wird, sehr viel Unüberlegtes gesagt wird. Also ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir uns bei unseren Hörern nochmal explizit bedanken für die Umgangsformen, die sie pflegen. Das ist heute wirklich nicht mehr selbstverständlich.
Das stimmt, das hast du auch wirklich schön gesagt. Vielen Dank an alle, die heute angerufen haben. Wir werden natürlich auch 2018 wieder Live-Ausgaben machen mit der Möglichkeit, dass ihr anruft. Und ja, freut euch einfach genau wie wir auf das, was kommt. Es bleibt mir nur zu sagen, schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund. Wir werden uns zwischen Januar und dem Saisonstart natürlich melden hier bei Starting Grid. Wir werden so ein paar bunte Ausgaben noch aufnehmen, unter anderem auch mit Sascha Roos werden wir natürlich nochmal eine Ausgabe machen. Vielleicht dann auch, je nachdem, was Sky so weitermacht, dann auch mit dem weiterhin führenden Kommentator bei Sky. Wir haben die Idee mit den Videospielen reinbekommen, die werden wir sicherlich umsetzen und. Also freut euch auf 2018, wir tun es alle mal. Mein Name ist Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de war heute dabei. Und das letzte Wort auch bei der letzten Starting Grid Ausgabe 2017 hat Ole Waschkau.
Ja, war ein langes Jahr, also merkt man gar nicht, ist mir gerade mal so bewusst geworden, wie lange das Jahr eigentlich war, auch was die Podcasts angeht. Deswegen freut es mich natürlich, wenn es euch gefällt und dass ihr auch so fleißig dabei seid, auch natürlich in den Live-Ausgaben, die wir sicherlich weiterführen werden. Und ich finde es auch sehr gut, dass ihr wirklich nicht gebasht wird, so wie in anderen Orten des Internets auch, was das Thema angeht, Formel 1, sondern dass es wirklich hier eine wirklich Diskussion sind, wo Meinungen vorgetragen werden. Das finde ich sehr gut und ich finde es immer gut, dass ihr dabei seid und dass ihr uns so fleißig hört und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Es geht ja im Februar schon los mit den Testfahrten. Das ist ja das Gute. Ne? Also ihr müsst gar nicht lange warten, bis es wieder Formel 1 gibt, bis es uns auch wieder gibt. Und ich wünsche euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann sicherlich sehr bald hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.